Hallo, hier ist Patrick und ich melde mich kurz aus dem Büro mit Daniel am anderen Ende der Leitung.
Hallihallo.
Das haben wir relativ spontan gemacht. Deswegen klingt das jetzt auch so murksig. Also noch schlimmer als sonst, möchte ich sagen.
Man ist ja einiges von uns gewohnt, ja.
Ja, man ist einiges gewohnt und wer uns in den ersten 4, 5 Jahre treu zugehört hat, der weiß, wie schlecht das klingen kann oder noch schlechter. Also immerhin. Das ist einigermaßen hörbar. Wir haben auch was Wichtiges vorwegzuschicken, dem nun folgenden Gespräch, das, wie ich glaube, hörbar ist. Und wir haben da, glaube ich, eine unterschiedlich starke Schmerzbelastungsgrenze. Und deine wurde überschritten, Daniel. So, was unsere
Ja, auf jeden Fall. Ja, auf
qualitativen
jeden Fall.
Ansprüche betrifft.
Ich möchte fast sagen, mir ist es ein bisschen peinlich. Man möge es selber beurteilen nach dem Hören. Aber ich find's halt immer ganz, ganz schlimm, wenn wir uns so verrennen und wenn ich der Meinung bin, dass wir dem Film, den Filmen, die wir besprechen, nicht so richtig gerecht werden. Und hier in dem Fall tut es mir halt ganz besonders weh, weil die beiden Filme, die wir heute besprechen, mir doch sehr nahe stehen, also mindestens 50% von den beiden. Und ich glaube, ich habe was gelernt heute. Nämlich so gar keine, also nicht mal einen Wikipedia-Eintrag lesen, bevor ich in so ein Gespräch gehe, ist offenkundig keine gute Idee, weil wir eben dann doch angefangen haben über, ich glaube, wir haben ganz wichtige Dinge am Anfang gesagt und dann sind wir aber von denen nicht so richtig losgekommen und haben das Gespräch nicht in die Richtung gebracht, in die es eigentlich hätte sein sollen.
Was ich in 8 Jahren aber auch gelernt habe, ist, dass Wikipedia-Einträge oft faktisch falsch sind, dass da
Das ist
ganz viel
richtig,
Murks
ja,
steht.
das ist wahr. Das ist schon absolut richtig. Dennoch habe ich einfach so das Gefühl gehabt hierbei, ich kenne die Filme aus in und auswendig, also zumindest einen von den beiden. Und man muss ja auch ganz ehrlich sagen, also Fistful of Dollars, also der erste der Filme von heute Abend, ist ja auch ein ganz großer Impetus für mich gewesen, um eine Geschichte zu schreiben, die ich noch nicht ganz fertig habe, die aber auf jeden Fall irgendwann in Form einer meiner Alina-Comics veröffentlicht wird. Also so eine, zwei Gruppen werden gegeneinander ausgespielt, Geschichte. Und von daher ist der und Yojimbo und Last Man Standing und Red Harvest eben einfach ein großes Vorbild. Das tut mir dann natürlich doch umso mehr weh, wenn ich dem eben nicht so richtig gerecht werden kann.
Wir haben uns vorher verabredet, obwohl wir diesen kleinen Disclaimer jetzt vorwegschicken, dass wir jedem und jeder die Möglichkeit geben wollen, unser Gespräch zu genießen. Und vielleicht sagen auch einige von euch, ja, das ist ein gutes Gespräch. Und es ödet sowieso an alle über Ennio Morricone oder Sergio Leone und alle anderen Beteiligten, wenn die einfach nur abgefeiert werden. Das tun wir jetzt eben nicht. Und das ist, glaube ich, auch so ein bisschen der Punkt. Ich glaube, unsere Euphorie kommt nicht so richtig raus.
Manchmal, vielleicht ist es auch einfach, sind es einfach die Umstände. Ich glaube, ich war nicht gut drauf. Das ist auch so aus dem Punkt. Ansonsten würde ich auch sagen, jeder solle sich seine eigene Meinung bilden zu Erfolg oder Misserfolg der folgenden Episode, bei der ich trotzdem viel Spaß wünsche.
Ist das hier die Kindervorstellung?
Tut mir leid, kleiner Mann. Das ist die Bahnhofskino-Spätvorstellung für die schmierigen Onkels.
Mit wem?
Mit Patrick Lohmeier und Daniel Gramsch.
Herrschaft zweier verfeindeter Sippen in San Miguel.
Guten Abend.
Wer ist der Mann, der wagt, einen Ausweg aus dieser unheilvollen Situation zu erzwingen? Texas Joe, der Einzelgänger. Gespielt von Hollywood-Star Clint Eastwood. Ein lebensechter deutscher Western mit großer Besetzung.
Sie haben das ganze Gesindel angeworben, das sich immer an der Grenze rumdrückt. Und Sie bezahlen einen harten Ballast.
Baxters auf der einen Seite, die Roccos auf der anderen. Wird mein Platz in der Mitte sein.
Hallo und herzlich willkommen zu einer besonders schießwütigen Episode des Bahnhofskino Podcast. Mein Name ist Patrick und bei mir ist der Daniel.
José, hey.
Hallo. Hey.
Wir haben zusammen die Pferde gebumst.
Was? Ich befürchte, du hast den falschen Film zur Vorbereitung geguckt.
Ah, verdammt, nicht die drei Amigos? Ich habe mich so drauf gefreut.
Nee, und auch nicht Django Nudo. Also.
Ja,
es wird viel besser heute.
Ah, schade.
Ja. Nein, nein. Es wird sehr viel besser, hochklassig. Wir reden über zwei echte Kanon-Filme in Vorbereitung auf einen dritten Kanon-Kanon-Film. Einen super-duper über-mega-heiß geliebten Film, den sich der gewünscht hat, der sei ja zur Wunschfilmwahl.
und der auch gewählt wurde. Und wir haben gesagt, okay, wir sprechen nicht nur über The Good, The Bad and The Ugly, zwei glorreicher Looken, sondern auch über die zwei Vorgängerfilme, die beiden ersten Teile der Dollar-Trilogie. Ja. Hast du die Filmreihe als Dollar-Trilogie kennengelernt oder als der Mann ohne Name-Trilogie? Weil die hab ich immer noch so im Kopf, den Mann ohne Namen.
Also den Mann ohne Namen, ja, als Trilogie eigentlich mal schon mal gar nicht. Ne? Also ich glaube, also wahrgenommen habe ich sowieso in umgekehrter Reihenfolge und eigentlich hauptsächlich über die Musik von Sergio Leone und halt die Tatsache, dass Clint Eastwood eigentlich so ziemlich in allen Western-Filmen eigentlich ziemlich identisch aussieht, also inklusive hier das Fresst für die Geier und sowas. Aber ja. Also wie gesagt, also den Namen Dollar-Trilogie habe ich, glaube ich, erst so in den ausgehenden 90ern gehört, meistens so im Umfeld von Tarantino.
Ich wusste bis zuletzt gar nichts, also das heißt bis zuletzt, bis vor Anbeginn des Internets, also zumindest meiner Wahrnehmung des Internets, dass die überhaupt die Filme als Trilogie wahrgenommen werden, weil ich habe tatsächlich auch immer für eine Handvoll Dollar, das ist der erste Film, über den wir heute Abend sprechen, aus dem Jahre 64 und für ein paar Dollar mehr, der zweite Teil aus dem Jahre 65, schon so als Original und Sequel oder Quasi-Sequel wahrgenommen. Mhm. Ich habe aber, glaube ich, sowohl nicht mal von der Existenz des dritten gewusst, geschweige denn ihn irgendwie als Teil einer Reihe mehr oder weniger offiziell betrachtet.
Ja. Also, wie gesagt, also ich, mein Vater ist ja großer Western-Fan, zumindest dieser Art. Also, ich glaube, Spiel mir das Lied vom Tod ist einer seiner absoluten Lieblingsfilme aller Zeiten. Genau von daher habe ich halt, glaube ich, eine ganze Menge tatsächlich da mitbekommen und ganz gut im Bett, aber Ugly ist auf jeden Fall natürlich ein Begriff gewesen. Und ich glaube einfach, aber die, deswegen sagte ich das auch gerade, Clint Eastwoods ikonischer Poncho und dieser breitkrempige Hut und all das war mir, glaube ich, eher ein Begriff als die Filme an sich, und als Trilogie habe ich es schon mal gar nicht wahrgenommen. Nicht zuletzt, also wenn dann halt genauso wie du gerade gesagt hast, also erster und zweiter Teil und der dritte, ja, ne, ist halt ein Western von Leone mit der Musik von Ennio Morricone und Clint Eastwood halt so, wie er aussieht. Ne?
Also. Genau.
Ja, wir offenbaren hier eigentlich gerade schon zu Anfang, dass wir so richtig mal gar keine Ahnung haben, wovon wir reden.
Ja, wenig. Dabei bin ich großer Fan, muss ich sagen. Ich habe mich bloß nie auf einer wirklich akademischen oder, sagen wir mal, extrem Fan Nerd, wie auch immer, Ebene mit den Filmen beschäftigt. Jetzt muss ich dazu sagen, ich tue es deinem Vater gleich und gestehe auch, ich bin ein riesengroßer Fan von Spiel mir das Lied vom Tod. Das ist einer meiner liebsten Jugendfilme bis zum heutigen Tag. Also ich habe den seit den Jugendtagen immer gerne geguckt.
Ja.
Und ich weiß nicht, ich habe mir damals, als ich mir das erste Mal in meinem Leben ein wirklich teures TV-Equipment holte, das war ein Rückprojektionsfernseher mit der damals spektakulären Bildschirmdiagonale, glaube ich, von 50 Zoll. Sah furchtbar aus. War der erste Film, den ich mir dazu holte, auch Spiel mir das Lied vom Tod. In diesem schönen Pappschuber auf DVD. Und das war so immer so der Vorschau, der Vorzeigefilm, wenn Leute kamen und sagten, jetzt zeig mal, was dein Fernseher so kann. Ja, habe ich Spiel mir das Lied vom Tod gezeigt. Also bin ein großer Fan von Leone. Western im Allgemeinen, Italo-Euro-Western überhaupt. Aber ja, ich glaube, von allen Leone-Filmen habe ich zuletzt wirklich zu den beiden ersten Dollar-Filmen gefunden. Ich habe vorher, es war einmal in Amerika gesehen, ich habe vorher fast alles gesehen. Ich glaube, sogar Julia Tester, also hier der später mit Coburn. Mhm. Vorher, alles vorher und dann zurückgekehrt zum Original vor, ich glaube, vielleicht erstmals 15, 16, 17 Jahren sowas in der Kante.
Okay.
Was jetzt auch schon wieder sehr lange her ist. Also ich meine, einige Leute, die uns zuhören, sind vielleicht gerade so alt. Insofern ist das wahrscheinlich auch schon Ancient History.
Ja, also sag mal, ich muss auch ganz ehrlich sagen, also halt zwei glorreiche Halunken fand ich halt schon vor, also quasi toll, als ich ihn das erste Mal gesehen habe. Und das ist bestimmt 30 Jahre her oder noch länger. Mhm. Vielleicht ist genauso wie auch Spiel mir das Lied vom Tod vielleicht ein Müh zu lang für meine jugendlichen Sehgewohnheiten, aber prinzipiell halt einfach mal beeindruckend. Die Die beiden Filme, die eben auch Dollar im Namen tragen, die wir heute besprechen, habe ich aber auch relativ spät erst gesehen. Und dann vor allem eher aus dem, also vor allem der erste von den beiden, eher so im Yojimbo-Kontext. Also wir hatten Yojimbo auch an der Uni zum Beispiel mal gesehen und ich hatte ihn vorher schon irgendwann mal geguckt und konnte auch die Szene belegen aus Zurück in die Zukunft, die da verwendet wird. Und hatte mich aber dann auch lange nicht damit beschäftigt. Und dann hatten wir halt an der Uni irgendwann Yojimbo gesehen und ich fand den ganz toll. Also der Kurosawa ist brillant. Was dann der Grund war, warum ich eben auch den Leone nochmal mir angucken wollte. Und ehrlicherweise ist das auch ein ähnlicher Hintergrund, warum wir damals über Last Man Standing geredet haben, weil es ist ja im Prinzip immer die gleiche Story. Nur um halt festzustellen, dass ich zwar den Stil von Leone sehr mag und ich mag einfach, ich finde das auch sehr meisterhaft übersetzt. Deutlich meisterhafter, wenn man das so sagen darf, als zum Beispiel, weiß ich, eben die glorreichen Sieben zu Die Sieben Samurai.
Ja.
Wobei ich die glorreichen Sieben sehr mag, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber sagen wir mal, praktisch der Spaghetti-Western-Hintergrund funktioniert natürlich sehr, sehr, sehr gut, gerade auf diesen, ja auch durchaus diese melancholische Grundstimmung bei Kurosawa und so.
Ja,
genau, also worauf ich hinaus wollte, ist, dass mir Yojimbo eigentlich immer noch am besten gefällt von diesen drei Versionen. Aber soweit möchte ich mich aus dem Fenster lehnen und sagen, von den beiden Filmen, die wir heute gesehen haben, gefällt mir der erste besser.
Ich glaube, von mir wird nichts Schockierendes kommen. Ich hatte erstmal ein bisschen Sorge, weil ich die beiden Filme jetzt auch seit langer, langer, langer Zeit nicht wieder gesehen habe, dass ich vielleicht weniger euphorisch auf einen der beiden reagieren würde und sagen müsste, tut mir leid, liebe Menschen, die uns zuhören, die sich vielleicht alle total verliebt haben, total verguckt haben in diese Filme. Ja, sie sind nicht so gut in meinen persönlichen Augen gealtert. Also, ich sage ja immer wieder gerne, die Filme altern nicht schlecht, wir altern schlecht oder ich altere schlecht. Also, wenn das sagt nur was Negatives über mich aus, nicht über die Filme. Aber ich kann mit großer Beruhigung feststellen, nein, sie wirken immer noch. Ich hatte großen Spaß bei der Vorbereitung auf heute Abend.
Das ist gut.
Wobei ich eben auch nicht wirklich behaupten kann, wahnsinnig viel, glaube ich, profunde neue Sachen hier beizutragen zur Diskussion. Dabei bin ich total Italo-Euro-Spaghetti-Western, nenn es, wie du es willst, angefixt. Ich liebe es, diese Filme zu gucken.
Ja.
Ich verspüre leider wiederholt null Ehrgeiz, mich mit ihnen tiefgehender auseinanderzusetzen. Ich glaube, über kaum ein anderes Subgenre habe ich so viele Bücher im Regal stehen, wie zu europäischen Western. Und ich glaube, die meisten von denen sind unangetastet. Ich gucke sie mir meistens nur für die Bildchen an.
Nein. Ja. Ja, aber immerhin.
Ja, also ich habe das Frailing-Buch, also Something to Do with Death, gelesen im Studium. Schönes Buch. Ich wusste mal alles über die Produktionshistorie dieser Filme, über die wir heute Abend sprechen. Und ich habe alles wieder vergessen.
Eiwei. Ich weiß ehrlicherweise nichts über die Produktionshistorie. Dafür habe ich mich natürlich, sagen wir mal, ein kleines bisschen zumindest ja mit dem Western beschäftigt im Rahmen dieser ganzen Genre-Theorie-Nummer. Und da kommt natürlich irgendwann auch der Italo-Western als zur Hochphase zu all den Forts die halt 10, 15 Jahre vorher Massen in die Kinos gelockt haben und so. Das heißt also, aus der Perspektive kann ich, glaube ich, eine ganze Menge eigentlich beisteuern. Ich hatte es auch mal getan, als wir über hier Grande Silenzio gesprochen haben. Heißt der so auf Italienisch? Ich glaube ja, oder?
Ja.
War nur Il Silenzio nur? Oder ich bin mir nicht ganz
sicher. Nee, der ist schon Grande.
Ja, der ist schon Grande. Ist auch Grande. Das ist ein toller Film. Genau, und sagen wir mal, was mir halt gerade in diesem Zusammenhang aufgefallen ist, jetzt, also ohne, ich vermute mal, wir sollten über die beiden Filme getrennt reden, aber um das trotzdem noch mal vorwegzuschicken, ich finde halt echt interessant, dass der erste Film ja doch, sagen wir mal, zeitlich sehr, sehr nah dran ist an der großen Phase von, ja, Leuten wie John Wayne oder so.
Ja.
aber eben schon sich ziemlich deutlich dagegen positioniert. Und einfach eine andere Art von Blick auf die amerikanische Historie wirft, während der zweite schon mal weiß, wie ein Western funktioniert. Mhm. Also der Film fängt noch gar nicht richtig an, wir sind noch gar nicht beim Vorspann und bei Morricone. Und du weißt, okay, das ist auf jeden Fall ein Western. Wir sehen weites Land und Steppe und ein paar Berge im Hintergrund und eine winzig kleine Figur und ein Schussfeld und wir wissen, okay, Western. Mhm. Obwohl er halt, ich meine, so viele Jahre später ist er ja gar nicht gemacht, ein Jahr, zwei Jahre später, relativ flink hinterher geschoben Jahr, worden. Ja. Und trotzdem ist er halt, ich finde, obwohl er später ist, ist er in seiner Machart dem klassischen Western näher, habe ich so das Gefühl.
Okay, du hast einen Punkt angesprochen, oder also halb angesprochen, so zumindest habe ich ihn verstanden, den ich ganz wichtig finde. Er wirkt tatsächlich, du sagtest Gegenentwurf zum klassischen Western. Ich möchte so halb aufgreifen und sagen, ja, ich war jetzt auch beim Wiedersehen darüber überrascht, wie selbstbewusst und selbstsicher da Leone schon rangeht hier mit seinem ersten Dollarfilm, möchte ich ihn jetzt mal nennen. Wenn man das eben vergleicht mit dem, was sonst so aus Italien oder Europa an Western kam, die eben größtenteils versuchten, einfach nur den klassischen Western-Stil zu emulieren, der aus Hollywood kam. Mhm. Und Leone sagt, nee, ich mache jetzt da was Eigenes. Ich möchte zwar nicht, er war jetzt mit nicht der Einzige, der was Eigenes machen wollte, aber ich denke immer so mein eigenes persönliches Geschmäckle zurück und was ich so mag an Western aus dem italienischen Raum. Und ich muss sagen, ich bleibe doch überwiegend an Titeln hängen, die in den späteren Jahren kommen, also die eher so Ende der 60er, Anfang der 70er kommen, die schon wirklich so komplett dem Dekonstruktivismus frönen und irgendwie das ganze Western-Genre aufreißen vom Arsch bis zur, naja, egal. An Filme wie Kioma oder Django oder Leichenpflastern seinen Weg, der war 68, 69, sowas in der Kante. Also schon so Sachen, also ich finde ganz wenige Lieblinge so Anfang der 60er Jahre. Das ist wirklich schon für eine Handvoll Dollar aus dem Jahre 64 sehr besonders, weil ich glaube, 64 machte keiner so einen selbstbewussten Ansage-Western, möchte ich mal sagen, wie den hier, der wirklich sagt hier, bam, also erzählerisch wie stilistisch mache ich immer völlig mein eigenes Ding und ich habe auch einen neuen heißen Star gleich mitgebracht aus Hollywood, USA. Ja, ich meine, wo in anderen Western kaufen sie dann irgendwie so Allstars ein, die ihre besten Tage hinter sich hatten in Hollywood und sagten, hier komm mal für ein paar Lira rüber und mach mal mit und auch das ist, alles ist cool, also ich freue mich sehr aufs Gespräch.
Ja.
Stichwort Jimbo wollte ich noch ergänzen. Es gab einen Rechtsstreit mit Kurosawa und Leone hat sich ja immer auf Dashiell Hammett, auf Red Harvest, ne, als Quelltext berufen, aber eben auch auf Der Diener zwei Herren von Carlo Goldoni, einem Lustspiel, also der Commedia dell'arte aus glaube ich dem 18. Jahrhundert, was eben auch quasi dieselbe Geschichte erzählt und gesagt, nee, hier, ich habe dich hab Yojimbo nicht gesehen oder nicht bewusst so wahrgenommen und nacherzählen wollen, sondern lieber Dashiell Hammett und Carlo Goldoni zitiert. Genau.
Ja, glaube ich ihm auch keine Sekunde, aber na gut.
Ja, lief ja auch nur zufällig zwei Jahre vorher im Kino. Richtig. Genau, Inhaltsangabe und dann ab ins Filmgespräch. Geschrieben hat sie Onkel bei der UFDB. Onkel schreibt, ein wortkarger Fremder, gespielt von Clint Eastwood, spielt in einem staubigen mexikanischen Wüstenkampf zwei einflussreiche Gangsterbanden gegeneinander aus. Unterstützung erhält er dabei von einem Totengräber und einem alternden Barkeeper. Ein brutaler Überfall auf einen Goldtransport des Militärs zieht schließlich eine Welle der Gewalt nach sich, die in einem Duell auf Leben und Tod endet.
Ja.
Clint Eastwood spielt die Hauptrolle, der Fremde oder auch genannt Joe. Ich weiß nicht, wo er Joe genannt wird, aber die Credits hier bei der IMDb nennen ihn Joe.
Der Barkeeper und der Totengräber nennen ihn ab und an mal so. Ja. Warum sie ihn so nennen, wird nicht ganz so richtig klar, weil er stellt sich nicht vor und vielleicht ist es auch einfach nur, damit sie ihn irgendwie nennen.
Marianne Koch spielt Marisol, Gian Maria Volonte, den sehen wir heute Abend zweimal, spielt Ramon Rojo, den Gangleader der einen Gang der Rojos oder Rocos, wie sie in der deutschen Fassung genannt werden. Ja. Und Wolfgang Luxi spielt John Baxter oder Baxter
in der deutschen Fassung. Die deutsche Fassung ist super, was das angeht, ja.
Wir hatten kürzlich letztens über Lucky Luke gesprochen und über Ron Tomplon und Daltons und ich würde mich daran zurück. Ja, ja.
Sehr schön.
Aber wir haben sowieso interessante Synchro-Phänomene. Ich glaube, im Sequel heißt dann auch Manco, Monko und so ist das eben.
Ja, ja.
Ja. Ansonsten, ja, genau. Ennio Morricone verantwortlich für den Score, der sehr toll ist. Massimo Dallamano, einer meiner liebsten Regisseure, auch Regisseur eines meiner liebsten Filme. Der Tod trägt schwarzes Leder an der Kamera, wie auch im Sequel. Und das macht es einem relativ einfach. Das meiste Personal hinter der Kamera ist auch im Sequel wieder vertreten. Also spare ich mir das. So muss man es heute, glaube ich, nur alles einmal aufsagen. Wie hat es dir gefallen? Du hast ja schon was verraten.
Gut, also ne? Wie gesagt, ich mag den für eine Handvoll Dollar mag ich ja wirklich sehr, sehr gerne. Ich mag Clint Eastwoods Anlage der Figur. Es fällt mir schwer, da wir beide Filme hintereinander weggesehen haben. Ich möchte ihn nicht die ganze Zeit vergleichen, aber ich merke halt, wie das in mir hochkommt quasi, da ständig halt diesen Vergleich ziehen zu wollen.
Das ist okay.
Das macht die Sache ehrlicherweise nicht so wirklich spannend, aber trotzdem habe ich das Gefühl, dass, obwohl er halt mehr oder weniger die gleiche Figur spielt, ist sie halt im ersten Film eine andere als im zweiten. Und ich habe zumindest so aus meiner Erinnerung, und wir werden in zwei Wochen vielleicht nochmal richtig genau darüber unterhalten, aber ich habe das Gefühl, dass der Blonde aus dem dritten, dem Joe von mir aus dem ersten näher ist als der aus dem Mittelfilm quasi. Aber ja, da mag ich mich täuschen. Ich möchte es nicht beschreien. Aber genau diese Grundcoolness, die er halt einfach mitbringt in die Rolle eben. Sonnengegerbt und relativ jung, aber diese ganzen Falten um die Augen und man merkt halt, wie der ist, also keine Ahnung, durch die Wüste geritten auf einem Pferd ohne Namen. und all das und dann eben, also keiner zündet sich so eine Zigarre an und kann noch so einen verwurstelten Hut aufhaben, wenn du ein Gesicht hast wie Clint Eastwood, dann passt das. Er ist clever, er ist rotzig, er ist nicht überkandidelt, also er ist kein Terence Hill oder sowas. Die ganze Figur ist halt sehr imposant. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob er wirklich im höchsten Maße sympathisch ist, aber er ist auf jeden Fall eine Figur, bei der man halt wirklich ganz dringend wissen will, wie das dann weitergeht. Und es hängt halt auch alles an seiner Figur. Weil alle anderen Figuren sind relativ dünn geschrieben oder sagen wir mal eben eher so diese Klischee-Mexikaner, in welcher Form auch immer. Mal gut, mal böse. Der Einzige, der halt sonst noch so ein halbwegs ebenbürtiges Figürchen ist Ramon. Alle anderen eben nicht so. Was im Übrigen auch gleich, sagen wir mal, mein Hauptkritikpunkt ist in Richtung Yojimbo, weil ich eben das Gefühl habe, dass bei Kurosawa lerne ich alle Figuren so weit kennen, dass ich gerne jede Geschichte gerne wissen möchte. Und das ist hier halt nicht so sehr der Fall. Also Baxter zum Beispiel findet halt so gut wie gar nicht statt. Gegeneinander ausspielen der Banden ist bei Yojimbo auch deutlich cleverer und wirkt auch ehrlicherweise geplanter, während halt hier der Mann ohne Namen ehrlicherweise ein bisschen durch die Gegend stolpert und halt mal guckt, was kommt. Aber das macht ihm auch keiner vor. Also der ist dabei sehr gut. Und
ja.
Wobei aber zum Beispiel schon auffällig ist, oder mir fiel zumindest auf, dass halt sein irrsinnig durchdachter Plan mit den beiden Wachen, die er da drapiert, letztendlich nicht so clever oder nicht so gut funktioniert, wie er wollte. Es funktioniert nur deswegen, weil eben die beiden Banden einfach anfangen, aufeinander zu ballern.
Das ist schon richtig. Vieles hängt einfach vom dummen Freund Zufall oder vom guten Freund Zufall ab und auch ein bisschen einfach von Glück. Ich finde seinen Plan auch nicht besonders geschickt. Er ist einfach, er funktioniert zum großen Teil aufgrund einfach der Tatsache, dass seine Gegenspieler oder die Menschen, die er da ausspielt, gegeneinander nicht alle nicht besonders helle sind.
Ja.
Insofern habe ich auch so ein bisschen das Sequel oder das Quasi-Sequel, das ist ja kein inhaltliches Sequel, das sind völlig andere Figuren und nur ein Sequel im Geiste, auch immer so ein bisschen als, nicht Gegenentwurf, als Entschuldigung oder Anerkennung der Tatsache gedeutet, dass eben das vieles, das was die Clint Eastwood-Figur hier macht, eigentlich so nicht funktionieren würde. So habe ich das immer am Ende von ein paar Dollar mehr begriffen, wenn dann eben John Maria Volonté in dem Film sagt, so, ich habe dich ab Minute 1 durchschaut. Wusste ich, dass du uns in das Licht führen willst. Weil hier in dem Film passiert es eben nicht. Also es gibt zwar schon immer die Momente, klar, ich meine, am Ende kriegt er ja auch schön eins drauf. Es gibt die obligatorische Folterszene, die es eigentlich fast in jedem Leone-Western gibt. Mhm. Und auch in späteren Nicht-Western von Leone. Aber das dauert eben relativ lange und die spielen ganz schön lange relativ brav mit. Ja. Ich denke mir öfter mal so, ahnt ihr nichts? Dieser völlig fremde Typ?
Der Witz an der ganzen Geschichte ist ja, dass er ihnen versucht, weiß zu machen, dass sie ihn brauchen.
Ja.
Und Krux an der ganzen Sache ist, dass eigentlich brauchen sie ihn nicht.
Ja.
Und das der die Rochos, die sind halt, sind eben offenkundig diejenigen, die diese winzig kleine Stadt, die irgendwie aus drei Häusern und einer Taverne besteht, einfach komplett in der Hand haben. Und ja. Die Bande von Baxter ist, sagen wir mal, nur deswegen eigentlich ganz gut dran, weil, naja, ich meine ganz ehrlich, vermutlich, weil sie Amerikaner sind.
Ja.
Weil sie über die Grenze auch, ja, gehen können, weil sie schmuggeln und weil sie eben dadurch zu Geld gekommen sind und eben John Baxter, der Sheriff, auch zufälligerweise. Aber es nützt ihnen relativ wenig. Mhm. Die Rochos sind eben offenkundig die unangefochtenen Herren der Stadt. Und es ist eben nicht so wie bei Yojimbo, dass sie sich halt so super beeindruckt zeigen von den Schießkünsten vom Fremden. Hm. Und deswegen sagen, wir brauchen ihn, um endlich unsere Machtposition zu festigen.
Ja.
Sondern sie brauchen ihn eigentlich eher, um nötigenfalls als Buhmann hinzuhalten, falls irgendwas anderes schief
geht. Ja. Ich möchte jetzt auch nicht irgendwie so in die Ecke Plot-Nitpicking abdriften, weil ich glaube, das steht uns nicht gut und ist auch normalerweise nichts, was wir gerne machen. Aber ich stimme dir zu. Ich muss erstmal diesen Moment der Unglaubwürdigkeit zu Beginn irgendwie hinter mich bringen, bis ich dann anfangen kann, den Film so ein bisschen zu genießen. Weil ich denke, auch der Einstieg ist so ein bisschen holprig, weil ich mir jedes Mal denke, wenn er sich zuerst mit den Rochos solidarisiert, denke ich mir, ja, aber die scheinen ja bereits die Oberhand zu haben.
Ja.
Also,
ja.
Warum nicht mit der schwächeren Gruppe, die bedürftiger ist?
Ja.
Aus meiner Wahrnehmung, wie es hinter den Kulissen aussieht, weiß ich nicht. Mhm. Also man könnte natürlich auch einfach sagen, die sind beide ungefähr gleich stark und die haben ja ihre verbrecherischen Geschäfte auch insofern ein bisschen aufgeteilt, als dass die Rochos eher dem Alkoholschmuggel anhängen und hier die Baxters kümmern sich eben um Waffenschmuggel.
Ja.
So zumindest sagt es irgendwie in Inhaltsangabe, die ich mal gelesen habe.
Ja.
Wird auch kurz erwähnt.
Ja.
Aber mein Gefühl ist eben schon, die Baxters oder Baxters sind halt die nicht nur die weniger charismatischen, sondern auch die ein bisschen, ja, hinten anstehenden in Sachen geschäftlichen Erfolg.
Ja. Ich glaube, ein ganz wesentlicher Punkt dabei ist, und ich hoffe, dass es das letzte Mal ist, dass ich Yojimbo erwähnen werde, aber der Witz an Yojimbo ist eben, dass Kurosawa ein Western gemacht hat in Japan, der ganz, ganz stark eben spielt mit alt gegen neu. Ja, ich meine, hier, ich habe gerade nochmal nachgeguckt, die heißen Ushitora und Seibei Banden und die sind eigentlich einigermaßen gleich stark. Und jetzt kommt eben ein Ronin halt rein und beide Banden denken, okay, wenn wir den auf unserer Seite haben, dann sind wir stärker als der andere. Mhm. Und der Ronin will halt, handelt halt mehr oder weniger nach nach Tradition. Er sieht eine Ungerechtigkeit. Er sieht, dass die Leute leiden in dieser Stadt, weil die sich Banden sich bekriegen. Und er beschließt, sie gegeneinander auszuspielen. Nicht, um sich selber zu bereichern, sondern um im Prinzip für Gerechtigkeit zu sorgen. Und dann kommt halt dann irgendwann dieser etwas jüngere Samurai, der eben eine Pistole hat. Praktisch das Element des Neuen reinbringt. Und damit verschiebt sich halt im Prinzip dieses Machtgefüge. Und es geht halt letztendlich um alt gegen neu. Und es ist eine etwas anders, auch philosophisch etwas anders gelagerte Geschichte. Mhm. Mifune ist genauso wortkarg und mindestens genauso, wenn nicht sogar noch mehr charismatisch. Aber bei Clint Eastwoods Figur kommt eben der ist nicht da, um jemandem zu helfen. Hm. Das ist das, was er letztendlich entschließt er sich dazu, halt mindestens wie heißt sie, Maria? Marisol zu helfen, eben mit ihrem Mann und ihrem Kind abzuhauen und ihr eben auch noch das Geld zu geben, was er eigentlich gemacht hat, indem er die anderen umgebracht hat. Aber der Grund, warum er da ist, ist, er will Geld machen. Und Geld machen geht eben vor allem, so seine Hypothese, am schnellsten, wenn er sich mit der stärksten Fraktion verbündet.
Ja.
Und deswegen geht er halt zu den Rojos, stellt fest, dass er die erstens nicht besonders mag und zweitens er da vermutlich nicht sehr glücklich und vor allem auch nicht sehr reich wird, weswegen er dann eben versucht, die Baxters auch noch zu behumsen, um zumindest halt ein paar Handvoll Dollar zu machen. Und so entwickelt sich das halt letztendlich. Der ganze Aspekt alt gegen neu fällt flach. Der Gerechtigkeitsaspekt kommt auch eher gegen Ende und hat dann auch, glaube ich, ist etwas sehr Persönliches und nicht irgendwas, was, sagen wir mal, in einer kämpferischen Geisteshaltung begründeten Philosophie halt.
Verstehe.
Ja, der Leone macht halt. Während er eine zumindest ähnliche Geschichte erzählt, macht aber ganz andere Punkte und kommt halt an andere Positionen dabei. Und damit stellt er sich eben auch, also sagen wir, oder rekurriert er im Prinzip auf klassische Western-Themen, wo eben der Held, also was ich, ein Gary Cooper oder ein Burt Lancaster oder wie auch immer, dann eben im Prinzip die Gerechtigkeit oder das Wissen um Gerechtigkeit genauso gepachtet hat wie Mifune in Yojimbo und sich dann halt entsprechend auf grundlegend die richtige Seite stellt. Und wenn es halt nicht zwei richtige Seiten gibt, dann spielt er halt beide schlechten Seiten gegeneinander aus. Und das findet halt hier alles nicht statt.
Hier definiert sich überhaupt nur der Heldenstatus von Clint Eastwood, von der Clint Eastwood-Figur darüber, dass eben die beiden anderen Parteien, die er gegeneinander ausspielt, eigentlich noch schlimmer sind als er. Also er ist ja überhaupt nicht heldenhaft in irgendeiner Art und Weise. Er ist ein Opportunist, Pragmatiker, er will einfach Kohle machen. Und ja. Das ist ehrlich gesagt auch etwas, was, also so sehr ich den Film mag und ich liebe ihn wirklich heiß und innig, ist eine Handvoll Dollar lässt mich immer irgendwie emotional so ein bisschen leer zurück. Ich liebe den Film für seine Musik, für seine ganze Ästhetik, für die Bilder. Es ist alles fantastisch. Die Bildkompositionen sind toll. Es geht doch nicht so ins perverse Extrem, möchte ich mal sagen, wie später, wo dann Leone eben auch wirklich austestet, wie weit er gehen kann mit den Close-Ups, mit damit, wie lange er irgendwie eine Einstellung halten kann oder ein Geräusch oder ein Musical-Cue irgendwie dehnen kann, bis dann irgendwas passiert. Also das kommt ja erst alles später. Also hier übt er sich so ein bisschen darin, aber trotzdem, also vieles davon ist eben schon so in Spuren enthalten und das genieße ich eben mehr, als dass ich wirklich hier wertgroß auf die Handlung lege oder auf die Figuren, also da irgendwie emotional mitgehe. Deswegen überrascht es mich auch immer so ein bisschen von mir selber überrascht, dass mich auch das Schicksal der vermeintlich schwachen Figuren, wie zum Beispiel Marisol oder das ihres kleinen Sohns, Jesus, glaube ich, heißt der Junge,
ja,
gar nicht so juckt, bin ich da ein böser Mensch? Weil ich das Gefühl habe, sie werden uns auch nicht so wirklich vorgestellt, außer eben, dass sie als Plot-Zahnrädchen oder Bausteine. Also ja. ich sehe nicht ihr Leiden so wirklich. Es wird uns zwar berichtet, dass es da ja Liebeleien gibt und Sehnsüchte und Leidenschaften, die da irgendwie hinter der Oberfläche, hinter der Fassade brodeln, dieser zwei Gangsterbanden hinter den Gemäuern, aber ja, so richtig viel davon kriegen wir eigentlich auch nicht mit. Außer dadurch, dass es gesagt wird, dass eben meistens Männer in der Gegend rumstehen, meistens eben Ramon, der mit Esteban redet, und John, der mit, wie heißt seine rechte Hand? Antonio, glaube ich. Mhm. Dass die sich erzählen, was da gerade los ist. Mhm. Oh, und ich sitze immer und denke, boah, klingt jetzt alles kritischer, als es gedacht ist. Also mein Herz geht da nicht richtig mit, aber ich finde toll, wie es inszeniert ist. Auch die ganze, das hast du vorhin erwähnt, ist diese Sache mit den irgendwie Leichen, die da drapiert werden auf dem Friedhof.
Ja.
Auch das so ein Punkt, wo ich da sitze, eigentlich ist das so ziemlich alberner Käse, was da gerade passiert. Aber es sieht so wunderschön aus, diese Scope-Fotografie, diese Tag-für-Nacht-Aufnahmen in dieses Blau getaucht, jetzt gerade so in dieser Restauration, die wir da gesehen haben, wahrscheinlich auf der gleichen Blu-ray, wie ich sie auch gesehen habe.
Nein, ich besitze diesen Film noch auf DVD.
Ah, okay. Ich habe diese Tobis Blu-rays von vor ein paar Jahren. Die sind wirklich wunderschön. Wunderschönes Filmkorn, herrlich. Das sieht fantastisch aus. Ja. Und das macht eben all diesen Unsinn so nicht nur gut erträglich, sondern eben so wunderbar. Aber wenn ich merke das jetzt gerade so beim Gespräch, auch wenn ich dir lausche, wenn man da so analytisch rangeht, auch so auf dramaturgischer, erzählerischer Ebene,
ja,
hat er ganz schön viele Defizite.
Ja, hat er das wirklich? Weil ich
Na, er ist eigentlich nur als Märchen zu begreifen. Also er ist, wenn man ihn auseinandernimmt, so von wegen so, ja, warum macht Figur A das und warum führt A zu B und wie kann das eigentlich passieren, und dann auch noch irgendwie da den Kurosawa mit reinnimmt,
ja,
und dann irgendwie auch noch da Vergleiche zieht, dann verliert er automatisch so ein bisschen an Qualität augenscheinlich.
Ich weiß es nicht. Ich möchte eigentlich die Qualität jetzt nicht unbedingt nur ausschließlich an den Plotpunkten.
Nee.
Ich finde es, der Film packt mich die ganze Zeit. Und ich sehe natürlich, was du meinst. Also sagen wir, die späteren Leone-Manierismen, möchte ich sie mal nennen, sind ja alle schon da, wenn auch nicht ganz so ausgeprägt. Das finde ich sehr gut beobachtet. Aber da, wo sie stattfinden, da funktionieren sie. Und wir da ja eben mit Morricone eben einen Musiker gefunden hat, den pfeifbare Musik aus dem Ärmel schüttelt. Gehst du aus dem Kino und hast irgendwie noch fünf Wochen später noch die Melodie im Kopf, weil du hast es ja vermutlich 20 Mal gehört, in voller Länge. Und das sind alles so Faktoren, die ich halt um einiges mehr genieße, als für die Frage, wie passt das zusammen oder fieber ich da mit oder was auch immer, weil ich fieber schon mit, aber auf einer ganz anderen Ebene.
Wir haben schon über einige Kanon-Filme geredet, Filme, die einfach, die sag ich mal, kultisch verehrt werden, von denen ich mir vorher dachte, ja, eigentlich will ich die gar nicht sezieren. Ich glaube, Mulholland Drive ist auch so ein Fall, auch wenn das eine völlig andere Art von Film ist, ist auch so ein Film, von dem ich mir vorab gedacht habe, vor unserem Gespräch. Ich weiß gar nicht, ob ich den auseinandernehmen will.
Ja.
Und während unseres Gesprächs so viel Freude das gemacht hat, dachte ich mir auch, ein ums andere Mal, ich weiß gar nicht, ob ich das machen will, was wir hier gerade machen. Aber er ist ja gut davon gekommen. Und ich meine, ich möchte jetzt auch für eine Handvoll Dollar gut davon kommen lassen, weil, wie gesagt, ich finde diesen Film atemberaubend toll. Aber ich stelle eben fest, sobald ich da anfange, mir über Figurenanlage, Figurenkonzeption, die Struktur der Handlung und sowas Gedanken zu machen, ist für mich da irgendwie nicht so viel zu hören. Und mir fällt es gerade schwer, glaube ich, einfach in Worte zu packen, wie toll der Film einfach auf einer ästhetischen Ebene ist.
Ja.
Weil man ihn dafür eben selber erlebt haben muss. Diese ganze Bildkomposition mit den Close-Ups im Vordergrund.
Ja, toll. Also einfach auch Dinge, die man halt so, sagen wir mal, ja, selten gesehen hat. Teilweise wirken sie schon, also weiß ich, keine Ahnung, wenn wir diesen Brunnen da in der Mitte des Dorfes sehen und Und dann halt die Stiefel der Rochos fünf Minuten davor rumlaufen, dann sieht das natürlich ganz, ganz toll aus und das ist halt etwas, was man halt so im Kino zumindest damals halt eher selten gesehen hat. Und eben auch eine Perspektive, die nicht natürlich ist für den Zuschauer, es sei denn, er liegt am Boden. Das ist einfach faszinierend und das ist toll und das ist, wie soll ich sagen, sehr inspirierend, habe ich auch so das Gefühl. Wie man eben mit relativ wenig Methodik, aber eben es schafft halt auch ein bestimmtes Gefühl beim Publikum rauszukitzeln. Und dennoch ist es natürlich nichts, was, wie soll ich sagen, es ist relativ sinn- und verstandlos. Mhm. Er will damit nichts sagen. Es ist halt nicht, ja, bei John Ford, also es ist halt nicht so, als würdest du eben aus dem dunklen Raum der Zivilisation durch die Tür aufs weite Feld gucken und John Wayne geht einsam und alleine halt in die Wüste und die Tür wird in dem zugemacht. Ja? Ja. Das hat was zu bedeuten, das hat was zu sagen. Und wenn Leone eben ein paar Stiefel halt vom Brunnen laufen lässt, dann sieht das toll aus, aber es hat relativ wenig zu sagen.
Ja, ja.
Dafür hat er, glaube ich, aber ganz, ganz viel zu sagen über den, wie soll ich sagen, die Verortung des Western-Genres zu der Zeit, als der Film entstanden ist. Also praktisch zu einer Zeit, als dann eher so Dinge, also wenn Western gemacht wurden, dann eben eher sowas wie, ich glaube, wo Männer noch Männer sind, ist, glaube ich, 10 Jahre früher, also von 55 oder sowas. Aber dann eben, es ging ja dann schon so in Richtung, wo man bereitete sich ja schon innerlich vor auf sowas wie Little Big Man oder auf Butch Cassidy und The Sundance Kid. Und diese ganzen Sachen waren ja schon alle am Horizont.
Ja, ich glaube, so klassische Western hatte man zu der Zeit dann eher im Fernsehen.
Absolut. Wir hatten nämlich tatsächlich sowas wie Rauchende Colts oder die Maverick-Fernsehserien.
Oder Rawhide, die Serie, mit der Clint Eastwood bekannt wurde.
Oder Rawhide, genau. The Virginian. Ach, keine Ahnung. Die ganzen Sachen, die halt da liefen. Und hier macht Leone halt natürlich. Also er macht eben einmal genau diesen visuellen Sprung. Er sagt, ja, wenn du alberne Cowboys mit irgendwie Fransenlederjacken sehen willst, dann mach doch einen Fernseher an. Der ist natürlich kleiner und da findest du auch nicht so wahnsinnig viel, was dich visuell begeistern würde. Aber hier im Kino, zeige ich dir auf einer 15 Meter Leinwand, zeige ich dir Stiefel mit Sporen vorm Brunnen. Ich weiß nicht, warum, aber dieses Bild hat mir echt gefallen.
Ich merke schon, ja.
Ja. Und also im Prinzip sagt er, er geht ins Extrem. Es ist halt ein Fernsehwestern funktioniert ja anders als ein Filmwestern. Ne, der Filmwestern hat halt eben diese weiten Blicke halt auf die Prärie und sonst irgendwas, um auch natürlich zu zeigen, die Weite des unerforschten Landes und der einsame Cowboy nur auf sich und sein Pferd gestellt und all diese ganzen Geschichten. Und das ist etwas, was natürlich im Fernsehen nicht so richtig machen kannst, zumindest nicht im Fernsehen jener Tage. Also hattest du halt sehr, sehr viele Close-Ups. Sehr viel Talking Heads im Prinzip und all diese ganzen Sachen. Und was Leone jetzt hier macht, eben ist, er sagt, ich nehme ein Genre, was eigentlich im Kino so gut wie tot ist, und ich nehme aber die Erzählstruktur, also die visuelle Erzählstruktur, die Muster, die ihr gewohnt seid im Fernsehen, und pack sie jetzt auf die große Leinwand. Und damit haut er im Prinzip alle von den Socken, weil eben das so nicht gesehen wird. Und auf einmal eine Brisanz bekommt, möchte ich sagen. Es wirkt halt sehr, sehr eindrucksvoll. Und das ist halt im Prinzip das Muster, was er dann später weiter aufbauen wird, wenn man dann halt im Spiel mit das Lied vom Tod 5 Minuten lang nur Augen sieht.
Ich weiß nicht, ob ich da so mitgehe, ehrlich gesagt.
Also ich tue es halt nicht, aber.
Nee, ich kann es nicht wirklich nachvollziehen, weil natürlich tatsächlich das Fernsehbild nicht nur was die Bildkomposition, aber den Bildkader, die Größe des Bildes, das Format des Bildes eine völlig andere Sache ist, sondern eben auch einfach qualitativ niemals das bieten kann, was ein Kinobild bieten kann. Also zu dem damaligen Zeitpunkt, wo der Großteil der Menschen wahrscheinlich irgendwie noch zu Hause einen 15 Zoll Schwarz-Weiß-Fernseher stehen hatte. Also ich kann mir nicht wirklich vorstellen, dass irgendwie Leone gesagt hat, okay, ich entleihe quasi, ich nehme irgendwie quasi Fernsehästhetik und packe die irgendwie in einen Scope-Rahmen.
Naja, tut's doch.
Nö, nicht wirklich. Also die sind schon, er nutzt eben den kompletten Rahmen, den eben habt ihr in dieses Scope-Format von 2,35:1 auch bietet, voll aus. Da gibt es selten viele ungenutzte Ecken. Also wenn er da Eastwoods Hand im Vordergrund zeigt, die eben nach der Pistole greift und im Vordergrund dann eben halt, beziehungsweise aus seiner Perspektive im Hintergrund dann da die vier Schurken sitzend, die Baxters, die er gerade niederknallen will, dann ist das schon der Bildrahmen bis zum Rand gefüllt. Also da ist nichts verschenkt.
Ich habe nicht das Gefühl, dass wir gerade vom selben reden.
Du hast von der Fernsehästhetik gesprochen, die ja auf die Kinoleinwand transportiert.
Richtig.
Und ich sehe das nicht irgendwie. Vielleicht kann ich dir aber auch einfach nicht folgen. Aber ich habe auch ehrlich gesagt nicht viele Fernsehwestern dieser Zeit verinnerlicht. Ich habe sie nicht vor meinem geistigen Auge und kann jetzt nicht darauf zurückgreifen, auf diese Seherfahrung, weil ich sie einfach nicht geguckt habe. Aber für mich ist das eben ein Kinobild, wie es kinohafter kaum sein kann, das, was Leone uns hier zeigt. Inklusive der Close-Ups, die er eben exzessiv in späteren Filmen dann auch nutzt. Die ich so aus dem Fernsehen nicht kenne, aber vielleicht gibt's sie ja da auch.
Ich habe den dringenden Verdacht, dass ich mich entweder falsch ausgedrückt habe oder du mir tatsächlich nicht folgen kannst. Ich habe nicht gesagt, dass Leone ein Fernsehbild auf die Kinoleinwand bringt. Ich habe gesagt, dass das Genre Western, wie du ganz richtig bemerkt hast, im Kino tot war.
Ja, ziemlich.
Ja. So. Und anstelle jetzt zu sagen, so, ich mache jetzt aber ein Western und ich mache das so, wie Western immer gemacht waren, nehme ich jetzt die bekannte Fernsehästhetik und die bringe ich jetzt aufs Kino, auf die Leinwand. Und zeig euch mal, wie das wirken, wie das praktisch wirken kann, wie auf einmal ein Western, der halt sonst sehr unnahbar ist, weil du eben diese weiten Vistas halt hast, wie persönlich das auf einmal wirken kann. Deswegen sprach ich von einer Brisanz, wie sehr das eben reinzieht, indem du halt dann eben diese enormen Close-Ups hast auf einem Format, das eben völlig anders funktioniert, als es ein Fernsehbild tut. Und damit positioniert er sich einfach mal deutlich gegen eben die klassische Erzählweise eines Westerns, um eben im Prinzip das Genre zu, weiß nicht, wiederzubeleben fürs Kino. Und da ist er nicht der Einzige, aber trotzdem.
Nee, da habe ich es richtig verstanden. Ich glaube, einfach mein Unverständnis rührt vor meiner mangelnden Seherfahrung einfach mit TV-Western her, weil ich habe diese Parallele nie gezogen, diese ästhetische Parallele. Auch niemals nur als Möglichkeit wahrgenommen irgendwo. Das ist mir jetzt irgendwie auch komplett neu, der Gedanke. Was nicht heißt, dass irgendwie falsch ist oder irgendwie dein subjektiv wie objektiv falsch ist. Das ist einfach nur etwas, was ich tatsächlich gerade nicht nachvollziehen kann. Aber fehlt mir vielleicht einfach ein bisschen die Erfahrung. Aber cool, ich meine, jetzt hast du mir ein Floh ins Ohr gesetzt oder einen Kopf. Und jetzt werde ich mal nachgucken. Vielleicht ein paar alte Western-Episoden ausgraben. Mama. Sind die alle irgendwie bei archive.org oder so zu finden?
Also ich bin natürlich mit Rauchende Kreuz aufgewachsen und mit den Leuten von den Männern, die Leute von der Shino Ranch oder im Bonanza natürlich auch und all diese ganzen Sachen, teilweise logischerweise etwas später. Und natürlich dann auch gegenseitig beeinflusst und so, aber ja.
Ich habe eine Frage, ob du das irgendwie auch als bemerkenswert wahrgenommen hast. Und zwar gibt es eine späte Szene, jetzt mal kurz weg vom Ästhetischen, zwischen dem Sargtischler, Piripero, und dem Fremden, in dem sie einen relativ persönlichen Austausch haben. Einfach so ein persönlicher Moment, so habe ich den wahrgenommen, der bis zu diesem Zeitpunkt einfach gar nicht auftaucht in dem Film oder keinen Platz zu haben scheint, weil der Fremde auch immer so ein bisschen unnahbar ist. Hast du das auch so als etwas ganz Besonderes wahrgenommen? Weil da habe ich zum ersten Mal gedacht, oh, der Typ hat ja, der kann ja auch ganz freundlich sein.
Da ich nicht so ganz genau weiß, welche Szene du meinst, kann ich dir darauf nicht so richtig antworten. Na,
Sie haben relativ spät im Film einen Austausch über das, was jetzt demnächst passiert, wo auch nochmal der Plan in Joe quasi erwächst hat, das, was er da machen will, zu dieser finalen Konfrontation, wo er sich dann eben hat diese.
Du meinst in der Startplatz? Mine, wo er vor sich hinschmiedet und er besucht
richtig,
wird,
oder? Genau, nachdem er eben zusammengeschlagen wurde von den Rochus.
Ja.
Und da ihm eben dann Piripero Gesellschaft leistet und er dann eben zum ersten Mal auch so echte Gefühle zeigt, möchte ich sagen. Nicht, dass vorher seine Gefühle weniger authentisch waren, aber er war sehr viel kälter, auch sehr viel kontrollierter, also naturgemäß, weil er natürlich auch die seinen Plan da ausspielen will. Aber da habe ich jetzt zum ersten Mal das Gefühl gehabt, er lässt so ein bisschen auch so seinen Schutzwall, seinen emotionalen Fallen und gibt ein bisschen mehr von sich preis. Und ich fand das ganz bemerkenswert, dass relativ spät im Film noch so eine Szene kommt.
Okay, also da muss ich passen, weil es ist habe ich nicht wahrgenommen.
Vielleicht finden wir ein bisschen mehr zusammen beim nächsten Film.
Mal gucken.
Wollen wir den nächsten Film sprechen?
Ich frag mich gerade noch, ob noch was anderes zu sagen wäre, aber dieses Massaker würde ich jetzt gerne noch mal erwähnen.
Unbedingt,
Weil das finde ich auch ganz, ganz erstaunlich, weil es eben, obwohl ich den Film ja nun mehrmals schon gesehen habe, überrascht es mich immer wieder. Ich rechne nicht damit, aus irgendwelchen Gründen. Diese Gatling, mit der Ramon, wie wir später rausfinden, auf die Soldaten schießt, wäre so ziemlich das Einzige, was ich halt irgendwie denken würde, als Parallele zu der Pistole aus Yojimbo. Aber das Erstaunliche ist eben, aber fand ich, wie unglaublich brutal das ist. Ja. Obwohl man eben kein Blut, also es ist halt kein Peckenpaar oder so, also man sieht keine Scripts irgendwie durch die Gegend fliegen und so, aber trotzdem, 5 Minuten lang wird halt draufgehalten, wie er ballert und die alle von den Pferden fallen und so. Das ist schon echt erstaunlich. Und ich weiß immer nicht so genau, also erst bin ich halt immer sehr erstaunt von dieser Szene, weil ich mit ihr nicht rechne mehr. Und zum anderen frage ich mich dann immer, ist das jetzt der Moment, bei Joe quasi der Plan reift, sich auch gegen die Rochus zu stellen? Oder eben eher nicht so? Also ich habe das Gefühl, es bleibt so konsequenzenlos letztendlich, außer dass wir halt lernen, was Ramon für ein Typ ist. Aber es ist auf jeden Fall eine sehr, sehr beeindruckende Szene.
Für mich eigentlich, obwohl der Film relativ gewalttätig ist, also in dem Sinne, nicht gewalttätig, nicht explizit gewalttätig, aber viele Menschen sterben eben, gibt es für mich auch wirklich auch nur zwei Gewaltszenen von wirklicher Konsequenz. Das ist das, was du gerade beschrieben hast, und eben die längere Sequenz, in der eben Joe verprügelt oder gefoltert wird, könnte man auch sagen.
Ja.
Misshandelt wird zur Rechenschaft gezogen wird für sein übles Tun, für sein Hinterlistiges. Alles andere ist immer so, wenn halt Menschen sterben, ja, dann sterben die eben. Es wird ja sogar spaßig kommentierend hier von den, von einigen Sprüchen hier, das Sargtischlers begleitet, so von wegen hier. Also quasi auch als Vorlage für Gags benutzt. Es gibt ja auch diese mittlerweile schon fast sprichwörtlich gewordene Szene hier mit den drei Särgen, wo er dann halt irgendwie nach der Schießerei dann zurückgeht und sagt, hier, mach,
wir brauchen ja, vier Särge. Ja.
Genau. Mhm. Aber bis dahin, also bis zu dem Punkt, gebe ich dir absolut recht, wo er eben bis zu diesem Massaker, ist es wirklich, ich habe die Gewalt relativ nicht konsequenzlos für die Handlung, aber wenig schmerzhaft. Auch die getöteten Soldaten dieses Geldtransports, auch die liegen auch einfach nur da rum. Die wurden da wurden mutmaßlich Dutzende oder noch mehr Menschen erschossen. Aber die werden eben nicht wie echte Menschen behandelt. Das sind eben einfach nur so leblose Körper, die als auch dann von Joe gleich als Requisit für seinen Plan missbraucht werden.
Ja.
Also das finde ich da auch ganz erstaunlich, dass der Film sich relativ lange Zeit lässt, bis er wirklich erstmals einen Moment zeigt, in dem Gewalt ausgeübt wird, der auch wirklich wehtut.
Ja.
ich möchte das jetzt nicht irgendwie werten oder mit einer tieferen Bedeutung aufladen, weil ich glaube, die steckt nicht dahinter. Ich finde eben nur manchmal, ich finde das Timing des Films dahingehend eben interessant, genauso wie ich es eben interessant finde, dass eben dieser Austausch, dieser, wie ich finde, was du jetzt nicht so wahrgenommen hast, was auch okay ist, dieser relativ emotionale Austausch zwischen Piripero und Joe eben relativ spät erst kommt. Mm. Aber cool, dass du es nochmal erwähnst. Was ich nochmal erwähnen wollte, ist, dass also grundsätzlich Filme dieser Ära, wie auch noch viele Jahre später in Italien, immer ohne Ton aufgenommen. Nachsynchronisation ist toll. Dadurch sind auch irgendwie die Soundeffekte oft viel lauter, als sie sein müssten. Aber das zählt ja auch ein bisschen auf diese überhöhte Ästhetik ein, was ich ganz, ganz charmant finde.
Ja, die einzige Szene, in der mir das nicht gepasst hat, ist, wenn, ich glaube, es ist Baxters Frau, die ihm eine scheuert und dazu halt aber so ein klassisches Bud Spencer-Geräusch zu hören ist. Ja, das fand ich ein bisschen
too much. Ich kann die Szene beschreiben, in der mich die deutsche Synchronisation gestört hat. Das ist die Stimme von Jesus, also Marisols kleinem Sohn, der.
Ja.
Furchtbar, eine furchtbare deutsche Stimme.
Ja, wenn jemand ein 15-jähriges Mädchen sagen, du bist jetzt ein 5-jähriger Junge.
Ja, genau.
Toll.
Es passt eben nicht so zu der Dramatik dieser Szene, aber in der Jesus eine tragende Rolle spielt. Aber gut. Lass es über für ein paar Dollar mehr sprechen, okay? Nach einer kleinen Werbepause. Vielleicht finden wir da mehr zusammen. Bis dahin kannst du uns ja die Zeit vertreiben und sagen, wo man dich unterstützen kann und deine Kunst genießen kann, weil ich finde, das sollte man tun, dringend.
Dringend? Ja. Ich brauche das Geld. Man kann natürlich wahnsinnig gerne mal auf alinafox.de gehen, da kann man dann ein paar Comics lesen, ein paar Vorschauseiten, ein bisschen was über die Figuren dazu und da gibt es natürlich auch einen Shop und in dem Shop gibt es unter anderem meinen neuen Sammelband. 248 Seiten, über 100 Seiten Zusatzmaterial, so noch nie gesehen oder zumindest lange nicht und definitiv noch nie gedruckt. Kann man mal bestellen, fände ich ja irgendwie super, würde ich gerne verschicken mit einer Unterschrift und einer kleinen Zeichnung. So wie es zum Beispiel Friedrich getan hat in dieser Woche, würde ich mich gerne auch auf die Art und Weise mal bedanken. Also wenn einer was kaufen möchte, ich bin da. Der Bauchladen ist geöffnet.
Der Bauchladen ist sehr viel besser bei dir, organisiert auch rein layoutseitig und technisch als das, was es bei mir gibt. Auf bahnhofskino.com gibt es nämlich jetzt noch die Möglichkeit, Restexemplare der Erstauflage von Columbo zu kaufen, dem Buch zur Serie, an dem ich gerade arbeite. Es erscheint im Dezember 2020 und wie gesagt, ein paar Exemplare der limitierten Erstauflage sind noch da. Damit kann man mich unterstützen. Ansonsten natürlich gerne auch über eine kleine Spende dieses Projekt fördern. Unter bahnhofskino.com findet man alle dazugehörigen Links und ich danke allen Menschen ganz herzlich, die das tun. Es sind namentlich ein paar zu viele, um sie in jeder Episode zu nennen, aber ihr habt von mir gehört, wenn ihr uns unterstützt habt. Vielen, vielen Dank und hört uns einfach weiter. Ach so, ja, iTunes-Rezension, ne? Folgt uns, empfiehlt uns und sagt, wenn ihr irgendwie eine Mutti habt, die sagt, ich stehe total auf abgründiges Horror, Science-Fiction, Action- und Western-Kino, sagt eurer Mutti, hört Bahnhofskino. Jetzt habe ich im Plural benutzt. Also ist ja nicht eure Majestät, ist ja nur eure Mutti. Also hör Bahnhofskino. Für ein paar Dollar mehr.
Ja.
Ich weiß nicht, haben wir uns verrannt jetzt beim ersten?
Ein bisschen. Glaube ich, ja.
Ich weiß noch gar nicht, woran es liegt, weil wir uns im Grunde, glaube ich, einig sind. Mir ist gerade auch so Gedanke gekommen zum ersten, ich weiß gar nicht, die Jimbo-Parallelen zu ziehen oder Referenzen zu machen, querverweise zu machen, ist vollkommen naheliegend und ich finde auch notwendig, wenn man über für eine Handvoll Dollar spricht. Ich habe gerade so ein bisschen die Befürchtung gehabt, es hat uns irgendwie am Anfang ein bisschen zu sehr in die Lass uns über den Plot reden oder über irgendwie inhaltliche Vergleiche ziehen zwischen den Filmen Richtung getrieben.
Ja.
Was ich gar nicht so spannend finde. Weder bei Yojimbo wie bei für eine Handvoll Dollar.
Du hast völlig recht, ja. Durchaus, aber ich glaube, deswegen habe ich dringend versucht, da irgendwelche anderen Sachen noch rauszufinden, über die man vielleicht eher reden könnte. Vielleicht fällt es uns leichter, wenn wir über einen Film reden, der keine Vorlage hat. Also zumindest keine, die mir bewusst ist.
Nee. Hat er? Nee, mir auch nicht. Ist basiert auf dem Originaldrehbuch von Sergio Leone, Luciano Vincenzoni. Meines Wissens nach, nee, gibt's nichts. Gab auch keinen Rechtsstreit.
Das ist gut. Das freut mich.
Der Film erschien ein Jahr später im Original Per qualche dollaro in più, für ein paar Dollar mehr. Clint Eastwood spielt wieder die Hauptrolle, diesmal an seiner Seite Lee Van Cleef und Gian Maria Volonté spielt wieder nicht nur einen Gegenspieler, sondern den Gegenspieler, El Indio. Mhm. Und ansonsten ja ein paar bekannte Namen auch aus dem ersten Teil wieder dabei, zum Beispiel Josef Egger, der diesmal nicht Sanka Tischlern darf, sondern den alten Propheten spielt. Und ich glaube, Groggy sollte man noch erwähnen, so quasi die rechte Hand oder den ersten First in Command, den ersten Officer in El Indios Gang. Mhm. Wie kann man den anders beschreiben? Mhm. Ja. Und prominent besetzt auch die Bande von El Indio mit Klaus Kinski unter anderem.
Und auch hier haben wir wieder sehr, 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 sehr lustige eingedeutschte Namen. Also Kavanak fand ich zum Beispiel ganz besonders sympathisch.
Ja.
Ganz am Anfang für ein paar Minuten. Aber egal.
Ich konnte leider nicht rausfinden, warum er in der englischen Fassung Manco heißt, Clint Eastwood, und in der deutschen Monko. Aber eine wirkliche Rolle spielt es auch nicht. Der Film ist auf jeden Fall deutlich länger als der erste Teil. Zeigt schon mal, in welche Richtung es gehen wird bei Leones zukünftigen Western. Nämlich, ich mache es nicht mehr unter 3 Stunden. mit 130 Minuten eben deutlich länger. Und die UFDB-Inhaltsangabe lautet folgendermaßen. Geschrieben hat sie Blade Runner. Und er schreibt hier, oder sie, Monko, gespielt von Clint Eastwood, und Colonel Douglas Mortimer, Lee Van Cleef, sind beide sehr erfolgreiche und exzentrische Kopfgeldjäger. Mit dem Schießeisen können sie wie kaum ein anderer umgehen. Der Zufall führt sie zusammen, denn beide sind hinter dem Desperado El Indio, das ist Gian Maria Volonte, her. Nachdem dieser eine Bank überfallen hat, versuchen sie, die Bande auszulöschen. Während Monko sich in die Bande einschleicht, versucht Mortimer von außen an sie heranzukommen. Doch als sie das gestohlene Geld an sich nehmen wollen, läuft etwas schief. Genau. Jo. Zu den Menschen hinter der Kulisse muss ich nicht so wahnsinnig viel sagen, weil das sind überwiegend die gleichen wie beim ersten Film.
Ja.
So, du magst den ersten lieber als diesen.
Ja.
Kannst du konkret benennen, warum?
Nee. keine Ahnung, ist ein
Gefühl. Mir geht es, glaube ich, ähnlich, aber ja.
Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ich sehe halt für ein paar Dollar mehr, sehe ich noch mehr von den Manierismen, die er halt in späteren Filmen einsetzen wird. Aber ich finde sie weniger auf den Punkt, glaube ich. Und ich habe bei vielen von diesen Sachen, also was ich, es sind eben so Parallelen, was ich eben die Spieluhr mit der Melodie, die eben offenkundig sowohl halt in El Indios als auch eben in Mortimers Erinnerungen und was wach ruft und so, das erinnert natürlich stark an die Mundharmonika später und so. Aber es kommt halt meiner Meinung nach irgendwie weniger auf den Punkt. Es kommt sogar so sehr auf den Punkt, dass ich es ausnehmend langweilig finde, wenn man mal erfährt, was es mit dieser Spieluhr nun wirklich auf sich hat. Vor allem, weil es auch so weggeworfen wirkt irgendwie. Also,
ja?
Ja, war meine Schwester.
Okay.
Was? Ja, gut.
Oh, ach so, du meinst diesen Moment. Ja, der ist tatsächlich schwach. Wobei... Ich glaube, es war damals einfach nur nicht, man hatte das noch nicht so kultiviert, irgendwie Enden endlos rauszuziehen. Ich glaube, die meisten Filme dieser Zeit, die endeten relativ schnell. Es gab das finale Duell und da musste man einfach fertig werden. Aber du hast recht, ich bin genau über den Moment auch jetzt wieder gestolpert, dass ich dachte, ach so, ja, stimmt ja. Ups, der Film ist schon vorbei. Also vor allem scheint ja auch Lee Van Cleef relativ mit sich im Reinen zu sein. Also dieses ganze Rache-Element spielt ja überhaupt nicht wirklich damit rein.
Nö. Also ich meine, man hat auch so das Gefühl, irgendwie Mortimer nutzt die Gelegenheit, weil sie ist gerade günstig, aber er hält es jetzt nicht aus. Also
ja. Er wäre wahrscheinlich auch hier, wenn das nicht seine Schwester wäre.
Ja, genau. Ja. Also so in etwa. was ich am meisten nicht gut finde, ist eben, wie sehr der Film auf mich wirkt wie ein ganz regulärer Western. Das ist so ein bisschen das, was ich vorhin sagte. Ich habe das Gefühl, aber er fängt schon an wie ein Western und er macht eben auch ganz viele Dinge und auch gerade also das ist jetzt auch eher so auf sagen wir mal, plotseitige Kritik, dass eben dass sie alle ständig darauf bestehen, sich zu duellieren. Dass sie dann sich gegenüberstehen, bis einer zieht oder eben die Spieluhr aufgehört hat zu fiepen. Wo ich irgendwie denke, ja, echt? Also ihr seid so harte Hunde und das ist euch eigentlich alles ziemlich scheißegal und was ist ein Menschenleben wert, wenn man dann einen Geldschrank knacken kann und all das und so, aber so viel so viel Ehre habt ihr, dass ihr dann gegenüber euch gegenübersteht und wer schneller ziehen kann? Mhm. Also El Indio wirkt eigentlich eher so auf mich wie ein Typ, der eigentlich jedem sofort irgendwie in den Rücken schießt, wenn er ihn irgendwie nur quer anguckt. Aber lässt dann irgendwie Monko ständig sämtliche schlechten Lügen irgendwie durchgehen und diese ganzen Sachen. Aber das ist auch wieder so eine plotseitige Kritik, bei der ich einfach so das Gefühl habe, die bringt uns nicht wirklich weiter. Aber es ist mir halt aufgefallen. Ich glaube, das ist so ein Punkt, warum ich mich nicht in dem so richtig mit dem Film halt anfreunden kann. Weil er
ist wie die Schurken aus 80er Jahre Actionfilmen, die wahllos ihre eigenen Männer umbringen.
Ja, das auch noch, ja. Ich hab einfach so das Gefühl, er macht. Also ich hab das Gefühl, dass Leone hier einen gewissen Rückschritt macht, indem er sich halt, also vielleicht sogar noch eher sagt, irgendwie, wisst ihr was? Ich wollte ja eigentlich einen Western machen. Ne? Und ein Western funktioniert so und so und jetzt mache ich das einfach mal. Und ich fand es eigentlich irgendwie etwas beeindruckender, als er beim letzten Mal gesagt hat, guck mal, so funktionierte, also ich weiß, wie Western funktionieren und deswegen mache ich jetzt was anderes, weil das ist nicht mehr zeitgemäß. Fand ich einen interessanteren Ansatz.
Ja, ich verstehe, was du meinst. Ich glaube, ich teile die grundsätzliche Einschätzung, dass mir der erste Dollarfilm besser gefällt. Ich glaube, die Gründe sind ein bisschen anders gelagert bei mir, aber ich kann nachvollziehen, was du sagst. Er ist strukturell, erzählerisch, auf das Narrativ ähnelt einem klassischen Western sehr viel mehr. Es ist auch fast wie sowas wie ein Heist-Movie, könnte man sagen.
Ja, also,
näher an Ocean's 11 als jetzt wirklich an John Wayne.
Ja.
Was jetzt nicht verkehrt ist, aber es ist ein klassisches erzählerisches Konstrukt mit ein paar Hakenschlägen, aber niemals in der Art und Weise, dass man jemals da sitzt und wie heutzutage es irgendwie gerne gemacht wird und oh, what the fuck, mind blown und Konsorten. Es ist alles sehr logisch aufgebaut. Ich finde, er ist sehr sauber strukturiert. Er ist auch ambitioniert und ich finde, er rechtfertigt auch seine Spielzeit von gut deutlich über 2 Stunden. Also er kann die auf jeden Fall locker füllen, weil es gibt wenig Phasen, in denen nichts passiert. Also er ist schon auch sehr, sehr plotlastig und sehr unterhaltsam. Mir fehlt tatsächlich etwas die Einfachheit des ersten Teils, der sehr viel schlichter konstruiert war. Also,
guter Punkt.
Und geradliniger. Ich habe hier tatsächlich, sehe ich hier Leone ein bisschen unter dem Druck, auch einfach auf der erzählerischen Ebene mehr leisten zu müssen.
Ja.
Er leistet gleichzeitig auch ästhetisch mehr, dazu auch gleich gerne noch ein paar Worte. Aber ich finde, dass das, was er wirklich hier auf der audiovisuellen Ebene brillant macht, geht so ein bisschen unter in dieser wirklich, wirklichen Menge Plot, die er uns vorwirft.
Das ist ein guter Punkt. Es ging mir ein ganz kleines bisschen anders, weil ich fand ihn halt streckenweise ganz schön langatmig, muss ich ganz ehrlich sagen. Mhm. Also ich hatte eben eher, also im Gegensatz zum Beispiel zu The Good, the Bad and the Ugly oder eben Spiel mir das Lied vom Tod, hatte ich eben nicht das Gefühl, dass diese 2 Stunden und ein paar kaputte wirklich vollständig gut ausgefüllt sind. Aber das ist glaube ich, so ein eigenes, also ne, das ich dachte so, kommen wir erstmal zum Punkt, bitte. Und ich hatte eben nicht das Gefühl, dass der Punkt einfach nur daran besteht, dass der Film schön aussieht und eine Weile dauert und mich emotional oder auch intellektuell irgendwie mitnimmt. Und hier hatte ich halt wirklich so das Gefühl, na, die Schere hätte auch ein paar Mal ein bisschen heftiger angesetzt werden können. Also, das ist jetzt was, wo ich ganz, ganz persönlich, und ich bin überhaupt nicht böse, wenn das jemand anders sieht, weil ich glaube, dass man es sehr, sehr gut anders sehen kann. Vielleicht war es auch einfach der Abend, ich weiß es nicht. Aber ich glaube auch, dass er sich halt plotseitig komplett übernimmt. Was allein schon daran liegt, dass er, dass wir verbringen deutlich mehr Zeit mit Lee Van Cleef als mit Clint Eastwood. Mhm. Abgesehen davon, dass Lee Van Cleef ein toller Schauspieler ist, ist er aber nicht sehr interessant in dem Film als Figur. Und die Monko genannte Figur tut zu wenig, als dass sie wirklich interessant wäre. Also er ist nicht sehr clever, er ist nicht sehr geschickt, er treibt den Plot nicht voran, er ist einfach irgendwie auch nur da, habe ich so das Gefühl. Was auch in Ordnung sein könnte. Also es gibt ja andere literarische Figuren, die mir spontan einfallen, die auch immer nur so am Rande sind und die im Prinzip der Grund sind, warum wir den Film oder sehen oder das Buch lesen oder das Comic. Also Corto Maltese zum Beispiel, der selten halt wirklich, wirklich eingreift in das, was da um ihn herum passiert, aber ist irgendwie immer da. Und so sehe ich halt eben Clint Eastwoods Figur hier auch. Und das ist überhaupt nicht schlimm, aber es ist natürlich gerade nach dem ersten Film ich hatte ab und an so das Gefühl, also wäre ich Clint Eastwood gewesen, hätte ich mich alleingelassen gefühlt.
Mhm.
Oder zugunsten eines größeren Stars wie Van Cleef irgendwie zur Seite geschoben oder irgendwas in der Richtung.
Ja, ich glaube, die Tatsache, dass Clint Eastwood, glaube ich, gut die dreifache Gage bekommen hat von Lee Van Cleef, über den über einiges hinweggetröstet hat.
Das kann natürlich sein.
Aber du hast, ich verstehe durchaus den Ansatz. Ich glaube aber auch, dass gerade für uns jetzt, weil wir die Filme eben in kurzer Reihenabfolge hintereinander weggeguckt haben, auch einfach das Wissen ein bisschen um die Geschehnisse des ersten Teils oder um die Clint Eastwood-Figur des ersten Teils hiermit abfärbt und natürlich dahingehend, also gerade in Bezug auf die Eastwood-Figur, der Sequel, oder der quasi, ich möchte es eigentlich nicht Sequel nennen, weil es suggeriert auch immer, dass es eine inhaltliche Verbindung gibt, aber die gibt es eben nicht. Das ist natürlich so ein bisschen abstinkt im Vergleich. Die Einführung seiner Figur, Monko hier genannt, ist bei weitem nicht so cool wie den Auftritt, den er hier im ersten Teil hat. Er ist eben nicht der schweigsame, coole Stoiker-Held. Er ist eben, im Grunde, genau, die zweite Figur, die wir kennenlernen nach Colonel Mortimer und dann eben auch nicht halb so cool wie Colonel Mortimer. Colonel Mortimer selbst ist, da gebe ich dir auch vollkommen recht, auch so ein wandelndes, uneingelöstes Versprechen. Ich finde den super cool. Ich liebe, wie die Van Cleef hat auch tolle andere Western gemacht mit anderen Regisseuren. Der Look ist super, er ist offenbar sehr gut in dem, was er tut. Seine erste Szene im Zug ist brillant.
Ja.
Und dann warte ich eigentlich die ganze Zeit darauf, dass so irgendwas passiert. Weil ihm begegnen ja auch alle mit dieser unglaublich großen Ehrfurcht. Also sie gucken ihn an und sein Patronengürtel und einfach die Art und Weise, wie er auftritt. Und er muss ja nicht mal einen Sheriffstern tragen, um Ehrfurcht zu erwecken bei anderen Leuten. Und dann wird er immer weniger besonders im Laufe des Films. Und irgendwann sitzt er eben mit Clint Eastwood zusammen und die unterhalten sich auf Augenhöhe. Jeder versucht so ein bisschen hier die Oberhand zu gewinnen, aber im Grunde geht es dann einfach nur um geschäftliche Abmachung. Du hast schon recht, keiner von beiden, beide sind gut in ihrem Job, aber keiner ist jetzt irgendwie hier der brillante Pistolero, der hier in der Inhaltsangabe von Blade Runner, hieß er, glaube ich, genannt wird. Also ich habe auch die exzentrische Brillanz, glaube ich, wird hier zitiert, auch nicht wirklich wahrgenommen. Aber das ist jetzt nicht der Fehler des Films. Er ist einfach eine Nummer kleiner. Und die Figuren sind eine Nummer kleiner. Und das ist nicht schlimm.
Weil der Film eigentlich eine Nummer größer ist. Ne? Wir haben...
Ja.
Ne, das ist vielleicht ist das auch clever, ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass es mir nicht gefallen hat. Oder nicht so sehr gefallen hat. Der Film ist toll. Ja, aber er ist nicht so toll. Das ganz, ganz kurz noch zu ergänzen. Wir haben halt im ersten Film halt drei Häuser. Da läuft es halt hin und her. Zwischendurch sind wir mal ein bisschen am Fluss und mal am Friedhof. Mhm. Und hier haben wir halt mehrere Städte, viel Reiten, Banküberfall und noch verschiedene andere keine Ahnung, Aktionen halt mit der Bande an sich, an Lagerfeuern und was nicht alles und dann noch die ganze Geschichte mit Klaus Kinski drumrum und so und also da sind viele, viele Leute drin und verteilt über eine sehr, sehr große Fläche mit sehr viel Set-Pieces, möchte ich es mal nennen. Mhm. Und trotzdem wirkt er irgendwie schmaler.
Er ist konventioneller.
Vielleicht ist das der Punkt.
Klar, weil er also sehr viel mehr auch einer konventionellen Dreiakt- oder Fünfaktstruktur gehorcht. Wie gesagt, das ist vielleicht, wir hatten ja uns kurz darüber unterhalten, jetzt beim ersten. Ich fand eben, dass einige Momente, mit denen ich gerechnet hatte, beim ersten nie kommen und die, mit denen ich wesentlich früher gerechnet hatte, dann irgendwie erst sehr, sehr spät im Film kommen. Und da schafft es eben für eine Handvoll Dollar öfter einfach meine Erwartungshaltung zu unterwandern und mich zu überraschen mit Dingen und für ein paar Dollar mehr, obwohl die Handlung eben eigentlich auf dem Papier mehr Überraschung bietet, ist für mich gefühlt sehr viel überraschungsärmer.
Ja.
Dabei suggeriert sie immer mehr, dass da irgendwie noch so viel kommt. Aber es ist eben nicht besonders spannend gelöst. Zum Beispiel diese ganze Prämisse mit dem als quasi Kommode oder Vitrine verkleideten Geldschrank.
Ja.
Ist, finde ich, total unwiderstehlich.
Ist sehr, sehr clever, ja.
Sehr, sehr clever, aber die Art und Weise, wie sie dann geraubt wird und aufgebrochen wird, ist super simpel. Es ist nämlich ein totales Piece of Cake. Die springen einfach die Rückwand von der Bank, ziehen die raus.
Ja.
Dann treffen sie wohl sehr, sehr, sehr sorgsam in Szene gesetzt eben auf Colonel Mortimer, der sagt, ich breche euch den Safe auf. Sie einigen sich mit ihm auf einen Deal und er hat offenbar nicht die geringste Schwierigkeit, diesen Safe aufzubrechen, den die Jungs vorher nicht mit Dynamit und Pistolenschüssen aufbekommen haben.
Ja, weil
also alles geht wie von selbst.
Ja, ja. Wie nanntest du es vorhin? Wandelndes, uneingelöstes Versprechen. Wobei sie natürlich sehr wohl, zumindest auf der Tonspur, halt uns vergewissern, dass es total klasse ist, halt so eine Rückwand aufzusprengen und den rauszuziehen. Und ich glaube auch, dass man das halt so noch nicht gesehen hat. Also von daher, das ist jetzt nicht wahnsinnig subtil, aber es ist schon, ich dachte schon bei mir auch interessant. Also dafür, dass der Film halt sonst relativ konventionell ist, hätte ich eigentlich erwartet, dass sie halt einfach mit, keine Ahnung, ihren Sombreros und gezogenen Pistolen halt irgendwie in die Bank stürmen oder was in der Richtung. Mhm. Dass es halt so machen, dachte ich mir auch, ja, fand ich jetzt ganz, ganz clever. Und dass eben Mortimer durch, weiß ich, Salpetersäure oder was er da reinträufelt, eben das aufmacht, finde ich jetzt auch ungewöhnlich. Also ungewöhnlich genug, als dass es eben, sagen wir mal, die Präsenz in dem Film rechtfertigt. Aber es ist letztendlich, da wird halt was aufgebaut, was eben zumindest nicht in dem Maße eingelöst wird. Und gleichzeitig bleibt das aber eben alles so auf der, relativ konventionellen Oberfläche, habe ich so das Gefühl. Ich hab einfach wirklich den dringenden Verdacht, Leona hat hier einfach noch weniger zu sagen.
Glaube ich gar nicht so. Also sieht man auch gerade, finde ich, an der Figur von El Indio, die super unkonventionell ist für einen Western. Also die kommt überhaupt nicht irgendwie dem Klischee gehorcht. Also einem traumatisierten Soziopathen, der ein größeres Drogenproblem hat, so als Gegenspieler, sieht man eher selten. Also wie hast du seine Figur empfunden? Hat das für dich irgendwie Sinn ergeben, dass er sich die ganze Zeit abschießt quasi, irgendwas da raucht und also was habe ich tatsächlich in einem anderen Western noch nicht gesehen. Ich kann für mich noch nicht mal sagen, ob ich es gut fand oder schlecht. Ich möchte gar nicht so ein Werturteil jetzt sprechen.
Ich finde
so halb, okay, jetzt sage ich, bewerte ich es doch. Ich finde es, glaube ich, eben konzeptionell besser als in der Umsetzung, weil ich glaube, es so ein bisschen verloren geht im Laufe des Films und am Ende dann wieder so rausgekramt wird, wenn es eben gerade dramaturgisch in den Kram passt, wenn er nämlich dann durchdreht.
Finde ich, ist ganz gut, weil es ist mir, ich habe kein besonderes Augenmerk drauf gelegt, als ich den Film gesehen habe. Jetzt, wo du es sagst, denke ich mir, ich hätte es vermutlich besser tun sollen. Also es wäre vermutlich interessanter gewesen für mich, wenn ich darauf mehr geachtet hätte. Aber ich weiß nicht, ich war so präokkupiert mit der Frage, wann ist Clint Eastwood endlich cool und wann wird Lee Van Cleef endlich wichtig, dass ich halt nicht darauf geachtet habe, dass El Indio vielleicht gerade wichtiger war. Und das, nochmal, vielleicht haben wir uns wirklich keinen Gefallen damit getan, beide Filme so kurz hintereinander zu sehen. Aber das ist, also ich habe da keinen Gedanken dran verschwendet.
Ich fange jetzt schon wieder an, einen Film auszumalen und zu kritisieren, den es nicht gibt, aber ich glaube, der Film wäre tatsächlich sehr viel packender, wenn uns früher klar würde, warum Lee Van Cleef da ist, wo er ist oder was genau sich da abgespielt hat, was der gemeinsame Teil ihrer Vergangenheit ist. Mhm. Dann wird tatsächlich auch das sowohl für, wäre die Figur von El Indio, sowohl seine Figur als auch die von Colonel Mortimer hätten sehr viel mehr Gewicht. Wirklich? So ist das eben so etwas, was zu Beginn des Films eingeführt wird. So, wir sehen partielle Flashbacks, in denen eben klar wird, dass irgendwas passiert. Das hat offenbar mit dieser Spieluhr zu tun. Irgendwas hat das auch mit Colonel Mortimer zu tun, aber muss auch nicht. Kann auch vielleicht einfach nur konfuses Editing sein, ich weiß es nicht. Also so ganz klar ist mir das bis heute nicht, bis er dann am Ende sagt, ach übrigens, das war meine Schwester, Film vorbei. Aber es hat eben, ihm fehlt so ein bisschen die Tiefe und es ist eben auch, ich glaube, der hätte uns tatsächlich ein bisschen mehr einfach auch, um mehr Suspense zu schaffen, ein bisschen mehr Vorwissen auf Seiten des Zuschauers, hätte dem Film da sehr viel geholfen, statt es am Ende so irgendwie als Geheimnis zu verkaufen, was erst am Ende aufgelöst wird und dann sehr antiklimaktisch ist in der Art und Weise, wie es geschieht. Nämlich, aha, okay, offenbar ist El Indio schwer traumatisiert von dem, was er da getan hat. Er hat ein junges Liebespaar getötet, beziehungsweise er hat den Mann getötet, den jungen Mann, sich dann die dessen Frau oder Freundin vergewaltigt, die sich während der Vergewaltigung das Leben genommen hat. Ja. Mit, ich glaube, El Indios eigener Waffe. Mhm. Oder mit der Waffe, mit der er auch irgendwie ihren Freund oder Mann erschossen hat.
Ja.
Offenbar schwer traumatisiert davon. Das ist ja eine hochdramatische Geschichte. Aber wir erfahren eben das Ganze, die Geschichte in ihrem ganzen Umfang, erst in dem Moment, in dem uns schon längst andere Sachen interessieren, nämlich wie wird das Duell zwischen oder das Triell zwischen den drei Gegenspielern, unseren drei Protagonisten ausgehen und was zum Teufel hat Lee Van Cleef damit zu tun, was eben nie klar wird.
Ja.
Oder auch nicht, vielleicht fragen wir uns das ja auch gar nicht, weil es nie wirklich eine Rolle spielt, aber.
Ja. Also ich glaube schon, dass Leone hier seine Figuren, also mindestens einige seiner Figuren halt mehr interessieren als die Fragen um das geschickteste Platzieren der Informationen und sowas. Ich frage mich halt immer noch so ein kleines bisschen, weil wir diese Motive tauchen ja später eben auch wieder auf, hat ja gerade die Mutter Monika erwähnt, beispielsweise. Und auch das Gerede von den Propheten über die Eisenbahn hier als halb humoreske Szene mit, keine Ahnung, Dampf und Staub, das da irgendwie durch die
Bruchbude. Ich finde die super. Ein schöner Moment.
Okay.
Ja, wenn die Kulissen wackeln, magst du nicht? Okay.
Also, wie gesagt, praktisch so dieses die Eisenbahn als für den Einzug der Moderne in den Wilden Westen. Ist ja auch etwas, was ihn später nochmal beschäftigt. Und so. Ja. Ich merke nicht so ganz, dass er wirklich was dazu zu sagen hat. Also zumindest kriegt er findet mein Gehör nicht. Vielleicht ist das der bessere Punkt. Ich habe das Gefühl, später höre ich ihm besser zu. Oder er hat eine andere Art und Weise, das halt auszudrücken oder so. Aber hier habe ich so das Gefühl, es verschwimmt so, es ist so breiig. Irgendwie, wir haben so viele verschiedene Aspekte und ich weiß jetzt gerade nicht so genau, welcher mich am meisten interessieren soll. Gleichzeitig fühle ich mich eben emotional relativ entrückt. Ja, und so viel muss man Jesus mit seiner schlechten Synchronstimme aber eben noch geben. Die ganze Geschichte mit dem Kind und seiner Mutter, die von Ramon da geraubt wurde, hat mich halt alles in allem doch, sagen wir mal, zumindest auf der emotionalen Ebene mehr mitgenommen als eben das permanente Gedudel von der Taschenuhr. Von daher weiß ich nicht. Also außer dass es hübsch anzusehen ist und irgendwie wiederum eine gewisse Grundcoolness zur Schau trägt, sehe ich keine Notwendigkeit, warum ich da jetzt 2,5 Stunden sitzen muss.
Weil es alles wunderschön aussieht und
ja,
toll vertont ist und sehr innovativ auch.
Ja,
sehr, sehr innovativ.
Ja, sicherlich. Aber abgesehen davon, und das ist vielleicht ein etwas hartes Urteil für einen dermaßen geliebten. Nochmal, nicht, dass man mich falsch versteht, ich finde den auch ganz toll. Ich finde ihn halt nicht so toll wie den ersten. Und ich finde andere Leone-Western halt deutlich toller noch. Ich habe halt nur das Gefühl, es sind so viele Dinge drin, mit denen er hier jongliert. Und er hat, glaube ich, noch nicht so ganz die Methodik geschafft, eben auch wirklich, keine Ahnung, alle Bälle in der Luft zu halten gleichzeitig.
Ich fühle mich ganz, ganz mies, weil ich beide Filme super finde und ich glaube, es bringt mittlerweile nichts mehr, das wieder und wieder zu betonen und nur um dann zu sagen, aber das war auch nicht so toll, weil ich habe die ganze Zeit das Gefühl, wir hängen zu sehr auf der figürlichen, auf der Plot-Ebene fest. Und ich, die 90% der Sachen, die ich wirklich heiß und innig liebe an allen Dollar-Filmen, inklusive The Good, The Bad and The Ugly und den späteren Western, Jula Tester und Spielen das Lied vom Tod, die sind auf der rein ästhetischen Ebene. Das sind eben die Momente, in denen ich sage, ah, Leone, ah, da sind die Close-Ups und da sind die wunderbaren Scope-Aufnahmen. Da hat er den Bildkader bis an die Grenzen gefüllt mit lauter tollen Sachen. Da hält er irgendwie Einstellungen ungefähr eine Minute länger, als sie dauern müssten. Da kommt ihm auf der Tonspur irgendwie, da setzt der Score aus und stattdessen schafft er eben so ein alternative Soundscape, also ein Alternativscore irgendwie nur aus Pistolengeräuschen oder Lachen. Also ich gucke eigentlich für ein paar Dollar mehr nicht so sehr, weil ich irgendwie an den Figuren hänge oder an ihrem Schicksal interessiert bin, sondern ich gucke für ein paar Dollar mehr für die Momente, in denen eben das Gesucht-Plakat von El Indio gezeigt wird und dann eben sein Lachen ertönt oder man irgendwie die Pistolenschüsse hört bei dem gleichzeitigen Schnitt aufs Close-Up von Lee Van Cleefs Gesicht und so. Und das sind eben so die Momente, wo ich denke, ah, cool, da ist jemand, der will sich beweisen. Aber ich gebe dir auch insofern recht, dass ich schon das Gefühl habe, Leone steht jetzt unter einem gewissen Druck, weil der erste Film eben kommerziell sehr erfolgreich ist und eben eine sehr begrenzte Zeit hat, ein Sequel zu entwickeln und sich auch nicht zu dramatisch von dem entfernen will, mit dem er eben auch Erfolg hatte beim ersten Mal. Mhm. Er kauft doch einen zweiten großen Star dazu ein, aber er macht künstlerisch nicht den Quantensprung, den er für meinen Geschmack zwischen dem zweiten und dem dritten Dollarfilm macht. Indem er wirklich sagt, okay, ich mache jetzt was ganz Radikales und wir malen jetzt hier auf einer viel, viel größeren Leinwand mit Bürgerkrieg und allem drum und dran.
Ja.
Was, wie gesagt, also in Isolation spricht nichts davon wirklich gegen für ein paar Dollar mehr. Das sind eben alles nur im Kontext der anderen Sachen, die er geschaffen hat, spricht das gegen für ein paar Dollar mehr.
Absolut, ja. Da bin ich.
Und das ist unfair, ich bin mir dessen bewusst. Also,
ja.
Das ist unfair.
Es mag sein. Ich meine, wird unser Plan, die jetzt alle hintereinander wegzugucken, ist ja, sagen wir mal, zweigeteilt. Zum einen, weil wir sie einfach mal machen wollten und wir nicht über den dritten reden wollten, bevor wir nicht über die anderen beiden geredet haben. Mhm. Zum anderen aber auch sicherlich halt in der Entwicklung all dessen, was wir da sehen. Und vielleicht ist eine solche Entwicklung natürlich spannender, wenn du live dabei bist und nicht innerhalb von, weiß ich, 2-3 Tagen Unterschied zu Hause auf dem Fernseher dir anguckst. Ja. Blu-ray oder eine DVD oder so was. Vielleicht ist es einfach was anderes, wenn du eben tatsächlich 64 und 65 im Kino sitzt und dann 66 nochmal und dann sagst du dir Halleluja. Was passiert hier? Und dafür ist natürlich schon nochmal. Also den Genius von Leone in Frage zu stellen, würde mir niemals in den Sinn kommen. Aber es mir nicht in den Sinn kommt, habe ich eben keine andere Möglichkeit, darüber zu reden, als meine persönliche oder die Wirkung auf mich in dem jeweiligen Moment. Und hätte ich für ein paar Dollar mehr vor, keine Ahnung, 3 Jahren gesehen, vielleicht in einem völlig anderen Kontext, ohne dass wir darüber reden müssten, würde ich vielleicht auch völlig anders daran gehen. Ja, lange keinen Western mehr gesehen und denken, Mensch, das war jetzt aber mal toll. Keine Ahnung, ich möchte auch nicht ungerecht sein. Ich versuche zu beschreiben, woran es vielleicht gelegen haben könnte, dass ich von dem zweiten jetzt weniger beeindruckt war, als ich es von dem ersten war und von dem dritten vermutlich bin. Also, weil auch, es ist halt ein paar Jahre her, dass ich das letzte Mal gesehen habe.
Ich weiß nicht, ob wir den beiden Filmen heute so gerecht geworden sind, aber wir müssen das mal so stehen lassen und ich meine, dafür ist ja auch dieses Format da. Es ist eben einfach eine Momentaufnahme und eben auch eine Momentaufnahme unseres Lebens, in denen wir eben diese Filme sehen und du hast ja vollkommen recht, das ist immer auch wichtig dabei zu berücksichtigen, wie guckt man sowas. Ich glaube, hätten wir kein Heimkino zu Hause, wie auch immer man das definiert, und komplett auf Kino angewiesen und könnten jetzt 6 Monate nicht ins Kino, Corona-bedingt, und würden dann als ersten Film nach diesen 6 Monaten für ein paar Dollar mehr gucken, wäre es wahrscheinlich der beste Film aller Zeiten. Mhm. Vielleicht. Mhm. Ich muss so eine Sache sagen, die ich so abseits der ganzen inszenatorischen Kunstgriffe hier von Leone, die Opening Credits sind toll. Also allein wie sich diese Opening Credits da an die Landschaft schmiegen und der Morricone-Score dazu, das ist, also ich kriege da jedes Mal Gänsehaut, das ist großartig. Aber was mir wirklich inhaltlich besser gefällt, ist, dass es sowas gibt wie Orte, ja. Der Film ist ja in Spanien gedreht, in denen auch wirklich Menschen leben, was eben im ersten Teil gar nicht der Fall ist, wo man dann wirklich das Gefühl hat, das ist keine Stadt, da gibt es eigentlich nur genau ja. einen Barkeeper, da gibt es einen Sargtischler und der Rest, das sind eben die zwei Banden, die wohnen da. Mhm. Es gibt aber keine Dorfbewohner. Und hier habe ich wirklich das Gefühl, wir leben hier, wir sind hier in einer tatsächlich gelebten Umgebung.
Ja.
Wir kommen durch mehrere Orte, Santa Cruz, Agua Caliente, mehrere. Und da wohnen auch echte Menschen, also ganz normale Leute, die auch weglaufen, wenn da geschossen wird.
Ja, ja.
Und da merkt man einfach schon, da steckt ein bisschen mehr Kohle hinter auch.
Ja.
Und das ist vielleicht auch wiederum konventioneller, aber mir gefiel's.
Absolut, aber ich meine, auch das ist natürlich so ein Punkt, da sind wir wieder auf der ästhetischen Ebene. Dadurch, dass eben natürlich das im ersten Film alles irgendwo im hinterletzten Dörfchen in Mexiko spielt. Hm.
San Miguel, ja.
Es ist eben auch alles relativ, es ist halt relativ ärmlich, es ist alles eigentlich irgendwie nur kalkweiß und so. Und hier in El Paso und wo wir uns überall befinden, hast du halt schon so klassische Westernbauten und auch sehr klassische Westernkostüme. Nicht ganz so knallbunt und fransig, wie es vielleicht bei Zurück in die Zukunft dargestellt wird, aber eben auch noch nicht so dreckig, feige und gemein, wie es halt dann später vielleicht auch aussieht. Damit eben auch wiederum etwas konventioneller, aber eben auch etwas zivilisatorischer alles in allem, was ein interessanter Punkt ist tatsächlich. Einfach auch, was den Kontrast angeht zwischen El Indio und seiner Bande. Und eben dem sehr, 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 sehr geschniegelten Colonel Mortimer oder eben einfach auch der Profession des und so. Also das sind schon durchaus auch auf der Ebene interessante Sachen noch rauszuholen.
Ich weiß nicht, wie ich das zu einem runden Ende bringe, aber es war schön, über die Filme gesprochen zu haben.
Ja, nee, nicht so.
Nicht so.
Es nee, geht. Nicht so.
Es geht.
Ja.
Es ist vielleicht auch einfach eine Momentaufnahme unseres Geisteszustandes, der
möglich, wirklich
ganz da ist.
Ja.
Ich habe tatsächlich mir nie in kurzer Abfolge hintereinander diese Filme angeguckt, weil ich immer der Auffassung war, und das wurde zum Beispiel widerlegt, dass sie sich inhaltlich zu ähnlich sind und auch inszenatorisch zu ähnlich sind, als dass sie mich fesseln könnten über einen kurzen Zeit. Also dass ich habe nie wirklich den Ehrgeiz verspürt, die innerhalb von ein oder zwei Tagen beide zu gucken, was ich jetzt gemacht habe. Und ich immer dachte, ja gut, der For Few Dollars More ist quasi nur eine Variation des ersten Teils. Stelle doch jetzt fest, nee, eigentlich gar nicht so. Ich glaube, inhaltlich ist ja der zweite mehr am dritten und der dritte ist einfach nochmal allein aufgrund seiner Kunstfertigkeit nochmal irgendwie drei Level über dem zweiten.
Ja.
Ich bin erstaunt darüber, dass wir irgendwie da gelandet sind, einfach wo wir gelandet sind. Und ob das jetzt irgendwie gut ist, müssen wir andere beurteilen. Aber vielleicht auch gut so, weil darüber, glaube ich, sonst wo nie gesprochen wird. Zumindest nicht in meiner Wahrnehmung, wo dann gesagt wird, diese Bilder, diese CinemaScope-Bilder und Morricone ist so toll und Eastwood ist so cool und ach, guck mal an, irgendwie pure Western-Perfektion. Was alles richtig ist, ja. Und irgendwie betrachte ich es die ganze Zeit so ein bisschen als unfair, auch diese irgendwie immer inhaltlichen Brückenschläge dann zu vollziehen zu Yojimbo und sowas. Aber es ist eben auch notwendig und vielleicht auch vermeintlich auch ein Defizit bisher so in der deutschsprachigen Filmpodcast-Landschaft. Ich weiß es nicht, dafür habe ich nicht genug Filmpodcasts. Insofern tröstet euch damit, die ihr große Fans des Films seid und jetzt vielleicht denkt, der Daniel und der Patrick, die haben die ganze Zeit irgendwie die völlig falschen Aspekte hier beäugt, dass es da noch tausend andere Podcasts gibt, die ihr zu diesem Film hören könnt, aber das hier ist eben unserer. Weiß nicht, trösten wir uns selber damit? Oder
bedingt, möchte ich es mal sagen.
Ja, finde ich auch.
Also ich möchte eigentlich gar nicht so wahnsinnig viel hinzufügen, weil ich glaube, du hast es gerade sehr, sehr schön auf den Punkt gebracht, aber ich bin ein bisschen unzufrieden mit mir selber gerade, weil ich, also ich möchte mal so sagen, also genauso wie Blue Velvet, Blade Runner, Conan,
Hellraiser.
Ja, das sind alles so Titel der letzten Jahre, bei denen ich so das Gefühl habe, da müssten wir vermutlich dann irgendwann nochmal drüber reden, wenn wir besser drauf sind. Und ich könnte mir fast vorstellen, dass die hier auch dazu gehören. Ja. Aber andererseits, vielleicht ist es auch einfach ausgleichende Gerechtigkeit, weil ich hatte beim letzten Mal ja gesagt, wir gehen wieder quasi zurück zum Anfang und reden über eine ähnliche Story wie halt ganz am Anfang unseres Podcasts mit Last Man Standing. Und das ist ja auch hervorragend und grandios legendär in die Binsen gegangen. Also von daher, lass uns die nächsten 8 Jahre genauso beginnen. Kann ja nur besser werden.
Ja, wir kannten uns ja auch damals noch kaum. Ja. War ja doch eher so in der Petting-Phase unserer Beziehung. Wird alles besser. Ja. Ab jetzt geht es nur noch aufwärts. Wir haben auch jetzt wieder so eine Art Miniserie in der Miniserie. Nicht nur setzen wir in der übernächsten Episode unsere Dollar-Trilogie fort und bringen sie damit auch zum Abschluss. Nein, wir haben jetzt auch noch mal so eine quasi ein logisches Bindeglied dazwischen gesetzt, allein nur was die Spielzeit des Films betrifft, denn wir sprechen vor dem 180-minütigen The Good, The Bad and The Ugly über den 180-minütigen, sag's bitte, Daniel.
Dr. Sleep. Dr. Sleeps Erwachen auf Deutsch, oder?
Stephen Kings Dr. Sleeps Erwachen.
Ja, das geht auch richtig von der Zunge.
Im Director's Cut, ja.
Ja, natürlich, genau. Natürlich. Noch nicht gesehen, bin sehr gespannt.
Nee, ich habe den auch noch nicht gesehen. Ich hab überwiegend Positives gehört und ich bin ja eigentlich einigermaßen happy darüber, dass King gerade nochmal so eine Renaissance auf der Kinoleinwand jetzt auch in einem Fernsehen erfährt. Ich sitze gerade so auf halber Strecke von The Outsider, dieser HBO-Serie, nach seinem Roman und ich bin nicht so glücklich. Aber ich bin ziemlich glücklich zum Beispiel mit den S-Adaptionen, mit den neuen.
Ja.
Auch darüber wird zu sprechen sein.
Ja, irgendwann mal, ja.
Oder im Vorbeigehen, wenn wir über Dr. Sleep sprechen.
Ja. Gucken wir mal.
So in einem Nebensatz.
Ja, genau.
Kauft Anita Fox.
Ja.
Ja.
Bitte gerne.
Gute Nacht.
Bye, bye.
Das war's. Mehr Bahnhofskino und die Bahnhofskino Extended Edition gibt es bei iTunes, Spotify und überall, wo es gute Podcasts gibt. Kennt ihr bereits Daniels Comics? Auf alinafox.de erfahrt ihr alles rund um seine legendäre Meisterdiebin und ihre Abenteuer. Und denkt bitte daran, eure Unterstützung durch eine Patreon-Patenschaft oder PayPal-Spende sichert diesem Podcast das Überleben. Unter bahnhofskino.com findet ihr alle Möglichkeiten, uns unter die Arme zu greifen. Vielen Dank fürs Zuhören und adios.